Ja, herzlich willkommen zum Padercast, dem Podcast zum Sportclub aus Paderborn. Mein Name ist Marco, dies ist die Folge 200. Ja, und mit dabei sind heute der Andreas.
Hallo.
Der Kevin.
Moin, moin.
Und der
Basti, hallo.
Hallo, hallo zusammen. Genau. Heute ganz besonders zur 200. Folge eine besondere Geschichte. Was daran so besonders ist, erklärt uns jetzt einmal der Hannes. Hannes, möchtest du uns ganz gerne sagen, wieso wir heute hier sind und was der Hintergrund ist?
Sehr gerne. Genau, ich bin Hannes vom Fanprojekt. Das Fanprojekt, was auch vor einigen Folgen bei euch zu Gast war, da war mein Kollege Marvin zu Gast. Und das Besondere heute ist, dass wir hier Publikum im Raum haben, in unseren Räumlichkeiten im Fanprojekt, in denen ich euch herzlich willkommen heiße. Genau, wir haben die Veranstaltung im Rahmen der Fußballkulturtage in NRW stattfinden lassen oder sie findet jetzt gerade statt. Und deswegen ist es jetzt gerade sehr besonders, dass wir in sehr viele Gesichter schauen.
Vielen Dank, Hannes. Genau, und wo du gerade die Fußballkulturtage erwähnst, also erstmal vielen Dank für die Einladung, ne? Wir sind sehr gerne hier. Am 19.10. ist dann noch eine weitere Veranstaltung hier, und zwar heißt das Ganze Stark am Ball, stark im Leben. Das ist psychische Gesundheit und Depression im Fußball. Da sind vertreten der Martin Amedick und der Ronald Reng. Richtig, ich glaube, da gibt es auch ein Buch, was da vorgestellt wird, und da wird das Thema behandelt. Also am 19.10. um 19.30 Uhr wieder hier im Fanprojekt sind alle eingeladen, teilzunehmen. Ich habe mir heute mal das ganze Programm der Fußballkulturtage NRW angeguckt, und ich habe mein Favorite, also ich weiß nicht, ob ihr irgendwas noch gesehen habt, aber ist gefährliches Halbwissen, unseriöses Philosophieren über Fußball und den DSC. Ja, also das basiert garantiert auf unsere immer wieder getätigte Aussage, also alle Arminia-Fans, 30 Minuten Autofahrt und in Paderborn seht ihr guten Fußball, bei euch ist das schon lange nicht mehr möglich. Genau. Wollt ihr noch was hinzufügen? Ansonsten?
Vielleicht sollten wir noch erklären, was ursprünglich mal Folge 200 eigentlich als Plan war, genau, warum wir nach Folge 333 Folge 200 aufnehmen heute.
So ist es. Die Hörer, die uns schon länger verfolgen, werden ja sich immer schon gefragt haben, wo Folge 200 in ist. Das war ja damals ein Mysterium, warum wir Folge 200 nie ausgestrahlt haben. Die Jubiläumsfolge, die damals so groß angekündigt war. Auch das sollte eigentlich unsere, oder nicht auch das, sondern das sollte eigentlich unsere erste Live-Aufnahme vor Publikum werden, also vor persönlich anschauendem Publikum werden. Und zwar damals war Stefan noch dabei, also Schwarz und Blau, der quasi diesen Podcast gegründet hat. Und wir hatten es damals in Sputnik vor, und dann gab es eine Pandemie in Deutschland, und deswegen ist das damals flachgefallen. Es war auch schon organisiert alles, also die Location war alles schon organisiert, und es war kurz davor gefühlt, so wie hier dann die Werbetrommel zu rühren, anzuschmeißen, zu sagen, dass alle vorbeikommen. Ja, und nach Corona war halt Stefan auch nicht mehr dabei. Insofern ist diese Folge bis heute flach gefallen, und wir dachten uns, obwohl Folge 333 am Montag gar nicht geplant war, jetzt, also dass das von den Zahlen so zwei Jubiläumsfolgen sind, dachten wir uns, dass ganz schön wäre, jetzt endlich Folge 200 nachholen zu können. Und deswegen umso schöner, dass wir das wieder machen können. Wir einmal zusammen live uns sehen, aber halt auch mit euch dabei. Schön, dass auch so viele da zahlreich erschienen sind.
Und eigentlich war auch mal der Plan, dass der Stefan mit dazu kommt heute, aber der Stefan ist leider vor 2 Wochen Papa geworden, also leider für uns, schön für ihn, genau, und er hat's vorgezogen, bei seiner Familie zu bleiben, genau, was ihr da nachvollziehen könnt.
Das soll einfach nicht sein. Stefan und Folge 200, das wird nichts mehr.
Genau. Und natürlich, also wir haben lange überlegt, was wir denn live machen können, was vielleicht auch interessant ist für potenzielle Gäste, die das Ganze live sich anschauen wollen, und haben überlegt, dass wir uns auch um einen Gast bemühen. Und ich glaube, Basti, das erklärst du uns jetzt, richtig?
Ja, genau. Ich habe mir gedacht, weil wir ja uns heute sehen, kann ich ein bisschen was Audiovisuelles mitbringen. Und zwar habe ich mir gedacht, ich habe den Padercast-Schall eigentlich gesucht, den es nicht zu kaufen gibt, aber den habe ich auch nicht gefunden. Ich habe dafür andere Sachen gefunden, zum Beispiel ein Running Gag, wusste ich gar nicht, dass ich ihn besitze, hier so ein Freundschafts-Doppelschal vom DFB-Pokalspiel in Dortmund. Ich ehrlich gesagt wusste ich gar nicht, dass Dortmund Freundschafts, also solche Schals ausgegeben hat im DFB-Pokal, als wir dort, haben wir dort auswärts gespielt? Müsste, ne? 2015.
Das muss auf jeden Fall vor der Verletzung von Marco Reus gewesen sein.
Ich glaube, das ist auch 1-7 ausgegangen oder so. Deswegen tun wir den Schal mal lieber weg. Freundschaftsschals war ich auch erstaunt. Dann habe ich noch einen Schal gefunden, und zwar einen von Mainz 05 zur Eröffnung der Gophers Arena. Und da ist mir dann aufgefallen, dass unser heutiger Gast wahrscheinlich zumindest das eine oder andere mit Mainz 05 verbinden wird. Und deswegen würde ich sagen, bitten wir unseren Gast Dennis Schmidt, Trainer der U21, einmal hier zu uns nach vorne. Und dann kann er uns erzählen, was denn Mainz 05 in seiner Vergangenheit für ihn so bedeutet hat. Komm in die Mitte. Ja, herzlich willkommen bei uns, Dennis.
Danke für die Einladung. Hallo in die Runde. Freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Ja.
Wir werden jetzt erstmal so ein bisschen über deine Historie sprechen und dich mal so ein bisschen näher kennenzulernen. Ich habe jetzt den Mainz-Schal, jetzt ist er schon wieder verschwunden, aber ich habe ihn gerade noch hier gehabt. Kannst du uns mal erzählen, wie wir darauf kommen, einen Schal von Mainz 05 vielleicht hier mitzubringen heute?
Ja, ich war 6 Jahre in Mainz, bin damals mit 15 zu Hause ausgezogen, nach Mainz ins Sportinternat gewechselt und habe dann 4 Jahre dort in der Jugend gespielt und durfte dann noch 2 Jahre in der U21 spielen, habe leider den Sprung nicht ganz zu den Profis geschafft. Durfte immer mal so ein bisschen dran teilnehmen in Länderspielpausen, bei Testspielen. Thomas Tuchel war da zum Beispiel dann zu der Zeit Trainer. Von daher war das eine lange Zeit, eine sehr intensive Zeit. So ein bisschen vom Kind zum Halberwachsenen zumindest in der Zeit geworden. Dort mein Abitur gemacht, bin dann weiter nach Würzburg gezogen. Und deshalb
Wir haben ein bisschen Zeit mitgebracht heute. Das ist immer das Gute beim Podcast, dass wir da mit 2 Stunden oder 1,5 Stunden ganz viele Fragen stellen können, und die haben wir auch tatsächlich noch mitgebracht. Du bist in Aschaffenburg geboren. Also du hast gerade schon gesagt, du bist dann nach Mainz gezogen mit 15. War das ein Nachwuchsleistungszentrum, also schon eine ganz professionelle Einrichtung damals, in die du gegangen bist?
Ja, es war, also ich glaube, man hat es damals auch schon Nachwuchsleistungszentrum genannt. War alles ein Ticken kleiner, als man es heute gewohnt ist. Wir sind dann noch ein bisschen bodenständiger zum Teil groß geworden als das eine oder andere NLZ, das heutzutage betreibt. Ich glaube, man kann es so ein bisschen mit dem SCP aktuell vergleichen, wo alles noch ein bisschen kleiner ist als bei anderen Vereinen, wo aber, glaube ich, mit viel Herzblut gearbeitet wird, sehr bodenständiger Verein, und deshalb war das damals eine ganz, ganz tolle Zeit, und in der Zeit in Mainz ist sehr, sehr viel passiert. Das war dann ein Bundesliga-Aufstieg, seitdem sind sie nicht mehr abgestiegen, von daher hat sich da extrem viel entwickelt in der Zeit. Gegen Ende meiner Zeit kam dann auch die neue Arena ins Spiel. Ja, davor war noch das Bruchwegstadion, die Stimmung war besser damals im Bruchwegstadion, muss ich sagen, da war ich fast bei jedem Spiel, das war ganz, ganz, ganz toll, mitten in der Stadt. Von daher habe ich da viele tolle Spiele gesehen, und es war, man kann es schon ein bisschen vergleichen mit der Zeit aktuell hier beim SCP.
Wenn man als Jugendspieler von Aschaffenburg nach Mainz zieht, was für Vorstellungen hat man dann, was für Erwartungen hat man dann? Also mit was für Erwartungen bist du dann in Mainz angetreten?
Ich glaube, die Erwartung ist bei jedem Jugendspieler, der ein bisschen ambitioniert sein Hobby betreibt, dass man natürlich den großen Traum hat, Profi zu werden. Und dann ist man auch bereit, viel, viel zu opfern in der Zeit. War wenig bei der Familie, wenig Freunde, also Freunde von zu Hause, war wenig Zeit einfach. Von daher gab es einen ganz großen Traum, und den hatten, glaube ich, alle. Und den haben auch heutzutage noch sehr, sehr viele. Und da muss man auch ein bisschen was opfern. Hat nicht so ganz gereicht am Ende, leider.
Also würdest du den Weg heute wieder beschreiten?
Ja, das war für mich damals eigentlich alternativlos. Das war ein ganz großer Traum, war ein ganz großes Ziel. Ich komme so ein bisschen aus einer Fußballerfamilie. Mein Papa hat, glaube ich, auch 90 Zweitligaspiele für Viktoria Aschaffenburg gemacht. Bisschen andere Zeit damals noch, aber trotzdem. Von daher war ich als kleines Kind schon gefühlt jeden Tag am Sportplatz dabei. Und das war der große Traum, und ich würde es immer wieder so machen. Es war eine tolle Zeit, man ist früh selbstständig geworden, wenn du mit 15 aussiehst und die Mama nicht mehr jeden Tag kocht und die Wäsche macht und alles, da muss man auch selber mal die Sachen ein bisschen in die Hand nehmen. Von daher hat mir das, glaube ich, nicht geschadet, und es war ein cooler Verein, eine coole Stadt. Wir haben super viel erlebt in der Zeit, hast viele Kumpels um dich rum im Internat, kannst auch mal ein paar Sachen machen, die vielleicht nicht jeder mitbekommt. Von daher waren da einige gute Erfahrungen dabei.
Und du hattest da parallel zu deiner Fußballtätigkeit dann auch Schule, das war sozusagen Fußballinternat, und hast dort auch dein Gymnasium sozusagen absolviert, dein Abitur gemacht.
Mehr schlecht als recht, aber du hast es Abitur geschafft, also. Es steht auf dem Papier, ja, genau.
Okay, alles klar.
Also einen interessanten Fakt, den, deswegen bin ich irritiert, dass Marco mir das Mikrofon rübergibt, aber den Marco rausgefunden hat, ist, dass in der Saison 2012-2013 es einige Verbindungen gibt zum SCP, also zumindest in der zweiten Mannschaft von Mainz, und zwar haben der Herr Karius, Yannick Huth und David Kinzombi auch dort gespielt. Hattest du mit denen damals persönlich Kontakt, oder?
Ja, mit Yannick habe ich, glaube ich, 5 von 6 Jahren zusammengespielt, also wir kennen uns sehr, sehr gut, sehr, sehr lange schon. Benny Weber, der Geschäftsführer, war zu der Zeit im Trainerteam von Thomas Tuchel. Deshalb gibt es da auch so eine kleine Verbindung. Kinzombi kenne ich aber nicht ganz so gut. Der kam, glaube ich, 1-2 Jahre später hoch, war damals immer schon so ein bisschen im Dunstkreis dabei. Und Loris hat auch einige Spiele bei uns gemacht, bevor es dann bei ihm durch die Decke gegangen ist. Aus der Mannschaft sind sehr, sehr viele in die zweite Liga, in die Bundesliga gegangen. Wir hatten einen guten Jahrgang, haben im zweiten Jahr sind wir in die dritte Liga aufgestiegen. Von daher haben es echt einige in bezahlten Fußball auch geschafft.
Wie läuft das? Also hält man dann Kontakt weiterhin? Also wenn man dann als Mannschaft auseinanderbricht, also hattest du Kontakt zu einem Yannick Huth oder zu anderen Mannschaftskollegen, auch wenn man nicht mehr im gleichen Verein spielt, oder?
Wir hatten einen super Zusammenhalt damals, weil es war alles noch ein bisschen kleiner, war alles noch ein bisschen bodenständiger, es war nicht alles ganz so groß, wir waren viel zusammen in Mainz unterwegs, trotzdem hat man so viele Mitspieler in der Zeit gehabt, dass es schwierig ist, zu jedem Kontakt zu halten, aber als Yannick und ich uns hier in Paderborn das erste Mal über den Weg gelaufen sind, hat er sich kaputt gelacht, weil er das gar nicht so mitbekommen hatte, dass ich jetzt die U19 trainiere, und ja, dann ist eigentlich alles wie ein paar Jahre zuvor. Das sind schöne, das waren ganz tolle Zeiten, die verbinden, glaube ich, für immer, und da gibt es immer ein Thema, über das man wieder lachen kann. Ich durfte zum Beispiel letztes Jahr beim Profis mit nach Regensburg zum Spiel, und da kam dann Benedikt Salla, der bei Regensburg gespielt hat, abends noch in die Hotelbar, und dann saßen wir zu dritt da und haben über alte Geschichten erzählt, und das ist dann immer wieder schön, und da muss man auch nicht jeden Tag Kontakt haben.
Ich finde es ein bisschen bemerkenswert, dass sich irgendwie so der SCP auf den Spuren von Thomas Tuchel befindet. Also irgendwie auffällig oft jetzt Referenzen in die Richtung gewesen. Für dich ging es dann aber erstmal anders weiter. Du hast eben schon gesagt, du bist dann nach Würzburg gewechselt. Wie kam das zustande? Rein sportlich motiviert, oder? Ich meine, du bist ja dann noch ein bisschen älter gewesen. Wie ist das zustande gekommen nach Würzburg, der Wechsel?
Ja, ich war 6 Jahre in Mainz und hatte das Gefühl, dass mir eine neue Aufgabe ganz gut tun würde. Und zu der Zeit, ich komme gebürtig zwischen Aschaffenburg, also bin in Aschaffenburg geboren, aber zwischen Aschaffenburg und Würzburg aufgewachsen. Hatte aber zum Würzburger Kickers eigentlich nie die große Verbindung, eher zu Viktoria Aschaffenburg. Allerdings in Würzburg gibt es die Firma Flyer Alarm, vielleicht ist ein oder anderen Begriff. Hier habt ihr ein paar Sticker und alles hier.
Gibt aber auch bestimmt auch noch andere Firmen, die Sticker machen, ja, oder? Ja.
Und der Chef von Flyer Alarm hatte die Idee, dass er den Verein nach vorne pushen will. Die haben dann damals, sie haben es ein 3x3-Projekt ins Leben gerufen, dass sie innerhalb von drei Jahren in die dritte Liga aufsteigen wollten. Haben dementsprechend auch investiert, haben viele gute Spieler geholt. Ich war dann der erste Spieler, auf den sie zugekommen sind, weil ich halt auch ein Kind der Region war, mehr oder weniger. Bernd Hollerbach wurde dann Trainer. Das wird ja dann auch noch im Laufe des Abends, glaube ich, ein Thema werden. Deshalb war das eine spannende Aufgabe. Ich konnte mir das gut vorstellen und war dann auch nicht so unerfolgreich. Da war dann der ein oder andere Aufstieg dabei, war auch eine tolle Zeit, super schöne Stadt. Da war ich dann, glaube ich, 5 Jahre, also der zweite Verein, wo es ein bisschen länger gedauert hat. Und ja, das mag ich eigentlich auch gern. Also wenn ich mich wohlfühle, dann habe ich auch nichts dagegen, länger zu bleiben. Und so war es dann in Würzburg auch, das hat gut gepasst.
Also du sagtest gerade, das hat ganz gut geklappt. Ihr seid, glaube ich, von der Regionalliga Bayern aufgestiegen bis in die zweite Liga. Also insofern ein Durchmarsch. Und du hast Bernd Hollerbach schon angesprochen. Der ist dann im Prinzip bis 2017, glaube ich, Trainer geblieben. Nachfolger war übrigens Stefan Schmidt, dürfte auch dem einen oder anderen hier noch bekannt sein. Also es kreuzen sich überall immer die Wege zum SCP, da kommt man gar nicht drum rum. Wie war das für dich damals? Welche Rolle spielte denn Bernd Hollerbach für dich zu dem Zeitpunkt, ja, in dieser erfolgreichen Zeit?
Ja, also ich glaube, er war schon mal ein riesiger Faktor, dass ich überhaupt nach Würzburg gegangen bin, weil er natürlich schon sehr, sehr bekannt ist und auch sehr überzeugend war. Und er war Trainer und Sportdirektor in Personalunion, also führt kein Weg an ihm vorbei, wenn man über die Zeit spricht. Für mich war es leider nach der Hinrunde in der Regionalliga komplett durchgezogen mit Verletzungen. Deshalb habe ich zum Beispiel in der dritten Liga gar kein Spiel gemacht und in der zweiten Liga dann nur das letzte Spiel in Stuttgart. Ich durfte trotzdem immer dabei sein und habe trotzdem viel erlebt und habe ihm dann auch im Laufe meiner Karriere dann extrem viel zu verdanken, weil er natürlich mir da extrem viele Wege geebnet hat und mir, glaube ich, auch hoch angerechnet hat, auch in schwierigen Phasen immer positiv zu bleiben und die Mannschaft zu pushen. Und ja, also der Verein und auch ich persönlich haben ihm, glaube ich, sehr, sehr viel zu verdanken.
Was für eine Verletzung hattest du oder welche langfristigen Verletzungen?
Ich hatte in der Mainzer U19-Zeit bisschen unglücklich nach der Saison, war noch ein Turnier in Stuttgart, habe ich im Knie eigentlich fast alles kaputt gehabt, Kreuzband, Außenband, Meniskus, Knorpel war so ein bisschen betroffen, das war der erste große Dämpfer und in Würzburg hatte ich dann noch einen Syndesmosebandriss mit Wadenbeinbruch und da bin ich nicht mehr so ganz auf die Beine von gekommen.
Was macht das mit einem? Ich meine, gerade, du hast ja gerade gesagt, man möchte, wenn man antritt als 15-Jähriger auch in den Profifußball, man möchte sich da etablieren, möglichst weit kommen. Was macht das mit deinem Kopf oder was hat das mit deinem Kopf gemacht?
Ja, das sind schon harte Schläge, wenn du beim Arzt sitzt und nach deinem MRT-Termin erfährst, dass du einen Kreuzbandriss hast mit 17 oder ich war, glaube ich, gerade ein paar Tage 18. Schon schwierig einzuordnen, weil du weißt, dass du jetzt mal Minimum 6 Monate raus bist und dass der Traum, für den du eigentlich bis dahin alles geopfert hast, natürlich erstmal in weite Ferne rückt. Ich war trotzdem so, dass ich mit solchen Rückschlägen eigentlich relativ schnell wieder klargekommen bin und mir dann ein Ziel gesetzt habe, bis da und da möchtest du wieder auf dem Platz stehen. Und du wirst dann relativ eng betreut von Physiotherapeuten, von Athletiktrainern. Das ist dann fast noch enger, als wenn du im Mannschaftstraining bist, noch persönlicher. Und in Mainz und in Würzburg hatte ich da immer gute Leute um mich rum, die mir extrem geholfen haben. Ich habe da hart gearbeitet und trotzdem musst du dann irgendwann auch anerkennen, wenn dein Körper diese tägliche Belastung nicht mehr mitmacht. Und das war schon schwer, ja.
Wie ist denn dann die Entscheidung bei dir gereift, dass du dann wirklich, gab's dann diesen einen Moment, wo du dann wirklich gesagt hast, so ey, als Spieler geht's jetzt hier nicht mehr weiter, ich muss jetzt wirklich einen anderen Weg einschlagen?
Ja, also ich glaube, ich hatte in Würzburg einen Dreijahresvertrag und dann in der Zweitligasaison im Winter, wenn dann auch abzusehen ist, dass der Vertrag ausläuft, überlegst du natürlich, wie soll's weitergehen? Und wenn du dann mehr auf dem Platz mit Schmerztabletten und allen möglichen Mittelchen versuchst, dich über den Platz zu schleppen, dann musst du, glaube ich, irgendwann clever genug sein. Mit 23, 24, dass du halt auch noch extrem viele Jahre vor dir hast und wenn du so weitermachst, dann wirst du wahrscheinlich den Rest deines Lebens große Probleme haben. Und da bin ich Bernd Hollerbach auch sehr dankbar, der mich da auf dem Prozess begleitet hat und mir dann eben auch dann angeboten hat, in die Trainerrolle reinzuschnuppern. Ich durfte danach noch ein Jahr Spielertrainer sein. Das war fast mit die schönste Zeit.
Da war er aber schon weg dann selber, ne?
Da war er dann weg, ja, weil wir dann, also es war auch, ich habe schon viele wilde Jahre im Fußball miterlebt, aber das war, glaube ich, das wildeste Jahr, weil wir am 17. Spieltag, letzter Spieltag zu Hause in Würzburg gegen VfB Stuttgart 3-0 gewonnen hatten. Waren, glaube ich, haben auf dem 4. Platz überwintert mit 27 Punkten. Also da sind schon ein paar durchgedreht und haben geglaubt, jetzt marschieren wir von der Regionalliga in die Bundesliga durch. Und haben in der Rückrunde kein Spiel mehr gewonnen, gar nichts mehr. Da waren dann wilde Dinger dabei, wie gegen Arminia Bielefeld leider, wo wir ein vogelwildes Eigentor geschossen haben. Also es ging gar nichts mehr. Und deshalb hat er dann auch ein bisschen überraschend am Ende der Saison gesagt, er hat das jetzt 3 Jahre gemacht. Ich glaube, das war auch kräftezehrend und er möchte was anderes machen. Trotzdem hat er mir davor noch ermöglicht, da in die Rolle reinzuschlüpfen, auch Trainerscheine zu machen. Und da bin ich ihm, glaube ich, für immer sehr, sehr dankbar.
Was nimmst du, also zu dem Punkt vorher noch mal kurz zurück, Was nimmst du da mit? Also wenn du selber gesagt hast, man merkt, dass sein Körper nicht mehr mitmacht oder man sollte es vielleicht da merken und die richtigen Schlüsse rausziehen. Es gibt natürlich auch Spieler, die versuchen es immer weiter und immer weiter. Wen siehst du da in der Pflicht, diese Spieler auch irgendwann auch beratend an die Seite sich zu stellen und denen zu sagen, ey, das ist aller Ehren wert, dass du immer weiter dich deinen Körper quasi schinden willst oder wie man es ausdrücken möchte, aber hier ist jetzt am besten vorbei, aber wir bieten dir an, so wie es bei dir zum Beispiel war, ins Trainergeschäft zu gehen oder in einer anderen Funktion.
Ich glaube, dass das ganze Umfeld des Spielers gefordert. Das fängt bei den Eltern an. Jeder Spieler hat mittlerweile einen Berater, die eine hohe Verantwortung haben, wenn sie der nachgehen. Und dann hat natürlich der Verein auch eine sehr, sehr wichtige Rolle, sei es sportliche Leitung. Wir haben zum Beispiel, ist ja fast in jedem NLZ jetzt mittlerweile so, psychologische Betreuung, pädagogische Betreuung und dann natürlich auch Trainer, Co-Trainer, Athletiktrainer, alles, was vom Staff dazugehört. Ich glaube, es ist generell wichtig, dass man ein gutes Verhältnis zu den Spielern hat und dass die Spieler das Gefühl haben, egal mit was, dass sie zu dir kommen können, egal mit welchem Problem, und dann muss man sich offen und ehrlich mit den Jungs austauschen, auch wenn da natürlich unangenehme Gespräche dabei sind. Trotzdem muss man, glaube ich, und das ist generell nicht nur im Fußball so, muss man ehrlich mit den Leuten umgehen, gerade wenn man vielleicht auch ein bisschen mehr Lebenserfahrung hat als dann die jungen Kerle. Und letztendlich ist es dann aber trotzdem auch immer die Entscheidung der Spieler. Wir können für keinen und wollen auch für keinen eine Entscheidung wegnehmen, weil das dann auch immer sehr, sehr individuell ist. Aber wir werden, oder so ist meine Devise, wir müssen die Jungs immer, wir müssen sehr, sehr ehrlich sein und sie auch mit allen Themen immer mit ins Boot holen.
Die jungen Kerle, klingt lustig, du bist ja jetzt auch noch nicht ganz so alt. Aber Basti, du wolltest...
Nee, ich wollte genau sagen, ne? Du bist, glaube ich, jetzt 30, stimmt das? Genau. Und als du Spielertrainer bei Würzburg geworden bist von der U23, warst du 25?
24, 25,
also das heißt, ja. Du hättest fast selber noch, also ne, gar nicht so weit weg von der U23, altersmäßig. Wie ist denn das, wenn man in so eine Rolle kommt und auf einmal, vor allem ein guter Spielertrainer ist, also... War das schwer, da auf Akzeptanz zu stoßen, weil die gesagt haben, ey, der ist ja selber gerade mal 2-3 Jahre älter als wir, wenn überhaupt, wie bist du das angegangen? Also hattest du da, hat das gedauert, bis du in die Rolle gewachsen bist?
Also wir haben ja da vorhin schon drüber gesprochen, wenn man zwei kleine Kinder daheim hat, fühlt man sich, glaube ich, an dem einen oder anderen Tag ein bisschen älter, als man wirklich ist. Das war damals eigentlich kein Problem, weil wir wirklich eine ganz, ganz junge Truppe hatten. Das war eigentlich eine bessere U19-Mannschaft. Und ich glaube, du kriegst relativ schnell Akzeptanz, wenn du als Spielertrainer fußballerisch Qualität mitbringst und dann auch dir ein bisschen was einfallen lässt. War aus heutigem Kenntnisstand von mir war das schon teilweise ein bisschen wild auf dem Trainingsplatz, aber auf dem Level konnte ich schon noch ganz gut kicken. Deshalb haben die Jungs mir, glaube ich, auch über das ein oder andere hinweg gesehen und wir hatten eine gute Zeit und im Nachgang muss ich wirklich sagen, das war ein tolles Jahr, weil es so ein schleichender Prozess war. Es war nicht von heute auf morgen vorbei. Ich konnte mir das so ein bisschen einteilen und selber entscheiden, wie, wann und wo ich noch spiele. Von daher war das eine super Sache. Wir haben da relativ erfolgreich gespielt und das war wirklich ein cooles Jahr.
Was heißt wild auf dem Trainingsplatz? Das musst du ja mal kurz ausführen.
Ja, also frei Schnauze einfach drauf losgelegt, über Training und Belastungssteuerung und solche Sachen relativ...
Also learning by doing.
Und ja, total. Also total. Und ich glaube... Das werdet ihr ja auch aus der Arbeitswelt kennen. Das ist manchmal gut, wenn man einfach ins kalte Wasser reingeworfen wird und auch Fehler machen darf. Ich finde, das ist immer so eine Kultur im Unternehmen oder im Verein. Wenn das herrscht, dann können sich Leute auch entwickeln. Und das war damals total der Fall. Ich habe da komplette Rückendeckung gehabt und von daher hat man jeden Tag extrem viel dazugelernt.
Aber du hattest nie drüber nachgedacht, raus aus dem Fußballgeschäft zu gehen. Also es war für dich klar, dass du da bleibst. Wir hatten ja mal Lukas Kwasniok zu Gast und der hat, glaube ich, mal eine Schleife kurz über eine Ausbildung in der Verwaltung gedreht, was er aber dann nicht so toll fand. Aber das war für dich nie eine Option?
Ja, man macht sich seine Gedanken. Also gerade in dem Winter, in der Zweitligasaison, habe ich mir extrem viele Gedanken gemacht. Das ist auch keine einfache Zeit, das kann ich jedem sagen, weil wenn du von dem ersten Tag an dem ich in Mainz mit 15 war, bis zu der Zeit in Würzburg, ging es immer nur in eine Richtung. Und müssen wir auch ehrlich sein, der Fußball ist schon in seiner eigenen Bubble und da wird sich relativ wenig Gedanken über Ausbildung, Studieren oder was auch immer gemacht. Ich glaube, es ist heute schon besser als noch vor ein paar Jahren. Es machen auch einige Jungs nebenher Fernstudium oder es gibt viele Möglichkeiten mittlerweile. Trotzdem hast du ein super Leben und genießt es auch zum großen Teil. Und von daher war das sehr, sehr schwierig. Ich habe mir Gedanken gemacht, was ist jetzt der richtige Weg, Studium, Ausbildung etc. Und genau in der Phase kam dann Bernd auch und hat mir dann mehr oder weniger Starthilfe gegeben. Und dann war das kein großes Thema mehr. Ich habe dann auch relativ viele Aufgaben, ähnlich wie es dann beim SCP auch teilweise ist, bei den Würzburger Kickers übernommen. Wir haben dann teilweise noch Feriencamps organisiert oder war extrem viel im Scouting auch unterwegs. Kleiner Verein hat jeder mit angepackt und das war aber total in Ordnung und ich hatte immer ein großes Faible für den Trainerjob. Mein Papa war nach seiner Laufbahn in Anführungszeichen auch bei Viktoria Aschaffenburg oder bei kleineren Vereinen als Trainer unterwegs. Ich war da oft dann auch als Kind dabei, habe mit auf der Bank gesessen. Ich habe das immer so ein bisschen mitbekommen und es hat mich immer interessiert. Ich habe mir schon immer nach Spielen auf Sky auch die Interviews der Trainer angehört, weil es mich einfach interessiert hat. Und von daher war das schon immer auch ein kleiner Traum, nach der Karriere diesen fließenden Übergang hinzubekommen. Und ich wusste auch damals schon, dass das sehr, sehr schwierig ist. Ich habe da großes Glück gehabt, das muss man ehrlich sagen. Und bin sehr, sehr happy damit, dass ich das auch heute noch machen darf.
Das ist, du hast immer gesagt, Bernd Hollerbach hat dir da zu der Position halt verholfen. Wie ist das da abgelaufen? Hat er dann am Ende der Zweitligasaison gesagt, so hey, als Spieler, nee, ist jetzt nicht mehr so, komm mal lieber mit hier so auf die Trainerbank? Oder wie ist das dann abgelaufen?
Ja, ich glaube, es war offensichtlich, dass mein Körper nicht zweit- oder drittligatauglich war zu der Zeit. Aber wir haben trotzdem viel über Fußball gesprochen und wir haben teilweise da auch kontrovers drüber diskutiert. Und ich glaube, meine Sicht vom Fußball hat ihm gut gefallen und auch in der schwierigen Zeit, als es dann um den Abstieg ging in der zweiten Liga, auch da haben wir uns teilweise über gewisse Themen ausgetauscht. Und da war einfach eine gewisse Verbindung da und ich glaube, er hat mir das zugetraut, er hat irgendwas in mir gesehen. Und dann hat er auch, und das rechne ich ihm hoch an, den Mut, auch eine junge Person in so eine Aufgabe zu stecken. Ich meine, das traut sich mit Sicherheit nicht jeder. Er hätte auch einen einfacheren Weg gehen können, aber er hat sich's getraut und ich war sehr, sehr dankbar und habe hart gearbeitet und durfte ja dann auch noch ein bisschen mit ihm weiterziehen. Ja.
Genau, da kommen wir jetzt zu. Also er ist dann weggegangen nach dem Abstieg von Würzburg, der Bernd Hollerbach, und dann kam Stefan Schmidt, der war nicht lange da. Ähnlich wie bei uns wahrscheinlich. Und aber ein bisschen, also im Live-Podcast auf Twitch hätten wir da jetzt schon 10 Gags rausgefeuert. Und deswegen, so, Nachfolger wurde sein Co-Trainer Schiele. Unter dem lief es dann in der ersten Mannschaft bei Würzburg ganz gut. Du warst dann, glaube ich, in der Zeit tatsächlich dann U23-Trainer und bist dann aber 2018 in die Co-Trainer- und Chef-Scout-Rolle gekommen. War das dann unter dem Kollegen Schiele?
Micha hat dann relativ schnell übernommen. Und leider war das damals in der Mode, dass viele Vereine sich darüber Gedanken gemacht haben, die zweite Mannschaft abzumelden. Aus Kostengründen. Ich glaube, das war eine fatale Entwicklung zu der Zeit, weil da auch große Vereine Vorreiter waren. RB Leipzig, Eintracht Frankfurt. Die Eintracht hat sie jetzt auch wieder korrigiert. Bayer Leverkusen. Ich glaube, dass das keine gute Entscheidung war, aber die Entscheidung war so. Der Verein wollte trotzdem mit mir weitermachen und der Chefscout hört sich lustig an, weil ich war der Einzige. Ist immer gut, wenn der Chef der Einzige in der Abteilung ist. Aber
also du hast es auf deinem LinkedIn-Account geschrieben. Also
ja, war ja auch so. Muss das ja auch gut verkaufen. Ja, also, genau. Nee, das war eine gute Zeit, weil wir dann die Scouting-Abteilung aufgebaut haben. Hatten dann noch ein, zwei freiberufliche Kollegen, die uns da unterstützt haben. Und
also Würzburg ist ohne Scouting-Abteilung bis in die zweite Liga aufgestiegen. Das ist aber dann auch schon
bemerkenswert. Ja, wenn du Bernd Hollerbach heißt und seit 45 Jahren gefühlt im Fußball unterwegs bist, dann hast du natürlich ein Netzwerk, dann kriegst du auch extrem viel zugespielt und dann hast du auch Leute um dich rum, denen du vertraust und dann eben auch darüber viel abdecken kannst. Trotzdem war es wichtig, dass wir das gemacht haben, weil du dich dich als Verein nicht von einer Person abhängig machen darfst. Und das war auch für mich eine sehr, sehr spannende Zeit, weil wir bei Null angefangen haben. Wir haben eine Datenbank eingeführt. Wir haben, ich glaube, ich war von 7 Tagen, war ich 6 Tage in Deutschland unterwegs. Die Leasingfirma vom Auto hat uns, glaube ich, schon mit Steinen beworfen, weil wir einfach Wissen sammeln mussten. Wir wollten Spieler kennenlernen, wir wollten Mannschaften kennenlernen, wir wollten einfach ein großes Wissen haben, dass egal, welche Entscheidung der Verein irgendwann trifft, dass der Verein davon partizipieren kann. Und das war ein brutal intensives Jahr, weil es wirklich anstrengend war. Aber ich glaube, wir haben da schon viel gearbeitet und auch ganz gut gearbeitet, weil 1,5 Jahre später ist man dann mit der Mannschaft aufgestiegen in die zweite Liga. Und im Winter, kurz vor der Winterpause, kam dann der Micha auf mich zu, sein Co-Trainer ist zum Hamburger Verband gewechselt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und mir hat das großen Spaß gemacht im Scouting, aber ich habe mich immer auf dem Platz gesehen. Und es war dann über kurz oder lang auch das Ziel, da wieder hinzukommen. Und da habe ich keine 3 Sekunden überlegt. Und das war dann der nächste mutige Trainer, der mir die Chance gegeben hat, mit, keine Ahnung, 25 dann oder so, Co-Trainer zu sein. Es war auch eine geile Zeit. Waren Spieler wie Sebastian Schuppan, den ja hier auch jeder kennt, waren dann da in der Truppe. Sind am Ende 4. geworden, haben den bayerischen Pokal gewonnen. Von daher war das schon sehr, sehr erfolgreich und ich habe von Micha auch sehr, sehr viel gelernt. Hat ja dann auch einen sehr, sehr guten Weg gegangen, war jetzt mit Braunschweig auch in der zweiten Liga und ja, das war auch eine super Zeit.
Ich finde es interessant, wie viele Wege eigentlich über Scouts führen. Also wenn ich Benny Weber denke, der auch eine Scouting-Vergangenheit hat, wir hatten Eduard Schmidt auch schon im Podcast zu Gast, du hast auch eine Scouting-Vergangenheit. Also irgendwie ist es im modernen Fußball wahrscheinlich irgendwie so, dass man immer so ein bisschen Scouting-Netzwerk aufbauen, das gehört irgendwie dazu, um in irgendeine Fußballposition zu kommen, oder?
Ja, ich glaube, jeder Trainer ist jeden Tag eigentlich mit auch am Scouten, weil du dir natürlich die Gegner anschaust, du aber auch immer interessiert bist, die bestmöglichen Spieler zu dir zu bekommen. Deshalb war das für mich schon eine super Erfahrung, weil du einfach extrem viel Fußball in extrem kurzer Zeit gesehen hast. Und dann als Scout schaust du natürlich eher auf den individuellen Spieler. Nur hatte ich ja auch eine Trainervergangenheit, deshalb war ich auch interessiert, warum macht der Trainer das, warum macht er das? Von daher, da kann man von der Tribüne sehr, sehr viel sehen, man kann sich sehr, sehr viel abschauen, man kann eigene Schlüsse ziehen und von daher war das für mich eine super wertvolle Zeit. Es war nicht so lange wie bei Benny oder Eddie, glaube ich, aber es ist immer gut, wenn du in alle Abteilungen reinschauen kannst, wenn du reinschnuppern kannst und Erfahrung sammelst.
Aus dieser Tätigkeit heraus, hast du da noch ein Netzwerk, wo du jetzt noch drauf zugreifen kannst? Also hält das so lange, auch wenn es so kurze Zeit war? Oder ist das beim SDP gerade gar nicht angesagt, weil da gibt es ein anderes Scouting-Methodik und auch ein Vorgehen?
Also ich glaube, das Scouting hat sich extrem weiterentwickelt. Es ist auch viel mehr datenbasiert als zu der Zeit. Trotzdem hat jeder sein Netzwerk und das Netzwerk ist extrem wichtig, weil sei es nur eine klitzekleine Information über einen Spieler, den du unbedingt haben willst, aus dem privaten Bereich oder aus dem zwischenmenschlichen Bereich in der Kabine. Das sind extrem wichtige Infos. Und je mehr Leute du kennst und je mit mehr Leuten du gut bist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auch das Maximum rausholen kannst. Von daher ist jedes Gespräch im Fußball sehr, sehr interessant und man sollte sich möglichst viele gute Leute um sich herum sammeln, ja.
Wenn wir jetzt einmal so uns ein bisschen der heutigen Zeit langsam annähern, du bist dann Bernd Hollerbach gefolgt. Der war zu der Zeit, ich glaube, der war zwischendurch beim HSV irgendwo unterwegs und dann hat nicht so gut geklappt. Liegt wahrscheinlich eher am HSV als an ihm. Und danach ist er nach Belgien gegangen zu Royal Excel Mouscron. Ich weiß nicht, wie man diesen Verein ausspricht, aber Royal. Ja, gut, wie auch immer. Ja, wie spricht man den Verein aus? Denn du bist da, Co-Trainer gewesen, tatsächlich in der ersten Liga, glaube ich, ne?
Ja. Moucron, Das französische Teil in Belgien, 10 Minuten von Lille, also war schon Frankreich eigentlich. Ja, war ein großer Schritt aus der dritten Liga in Deutschland in die erste belgische Liga. Bin sehr, sehr dankbar dafür, dass er mich da mitgenommen hat. Auf einmal hieß es, Training auf Englisch zu leiten, war eine absolute Multikulti-Truppe. Wir hatten Sammy Alagui zum Beispiel, der gefühlt 500 Bundesligaspiele gemacht hat. Hatten auf einmal einen Kevin Wimmer in der Truppe, der für, keine Ahnung, 30 Millionen von Köln zu Tottenham Hotspur gewechselt ist. Also hatten da schon den einen oder anderen Hochkaräter.
Man muss dazu sagen, vielleicht für die es nicht wissen, ich glaube, das ist auch eine Art Projekt gewesen. Also der Verein wurde auf jeden Fall 2022 wegen Insolvenz aufgelöst, habe ich gelesen. Und ich weiß nicht, ob das Excel im Namen irgendwie was auf Microsoft hindert. Marco weiß, dass das nicht so ist. Aber das war auch so, ich sag mal, die hatten viel Geld. Oder?
Bill Gates hat leider nicht investiert, ja. Aber wir waren dran. Nee, in Belgien ist alles Eigentümer geführt. Anders als in Deutschland, je mehr Geld der Eigentümer hat, desto näher bist du an der Sonne. Es war gut. In dem Jahr nach uns gab es einen Besitzerwechsel. OSC Lille hat den Verein dann übernommen und dann leider, ein bisschen ausbluten lassen am Ende, glaube ich. Zu unserer Zeit war das sehr, sehr gut. Wir hatten Leihspieler von Manchester City, Chelsea. Es war ein sehr, sehr spannendes Projekt. Der Verein war davor immer in großen Problemen und wir hatten ein super Jahr, hatten nie Nöte, war dann leider ein bisschen früher fertig durch die Pandemie. Deshalb wurde dann auch unser Vertrag nicht verlängert. Aber im Großen und Ganzen war das für mich eine außergewöhnliche Zeit, weil es wirklich raus aus der Komfortzone, raus aus Deutschland, in französischen Teil in Belgien, ganz andere Kultur, hatten extrem viele Afrikaner, extrem viele Kroaten, Serben. Also es war wirklich komplett Multikulti. Wir hatten ein paar Deutsche mitgebracht und das war eine Riesenerfahrung. Und erste belgische Liga ist schon ein sehr, sehr gutes Level. Wird, glaube ich, in Deutschland ein bisschen unterschätzt.
Solange das Geld da ist wahrscheinlich dann.
Genau, ja.
Wie sieht man das als Trainer? Also wenn du hast Leihspieler von Man City angesprochen, wir hatten letzte Saison Bashir Humphreys von Chelsea in Paderborn. Ist das trotzdem cool, mit denen zu arbeiten, auch wenn man weiß, dass sie nach einem halben Jahr wieder weg sind, das Mannschaftsgefüge quasi einkehrt, theoretisch dann wieder auseinandergerissen wird? Oder hat man vielleicht sogar die ganz romantische Hoffnung, dass sie vielleicht sich dann doch für den Verein entscheiden, zumindest wenn man aufsteigt? Wie ist das? Weil du hast ja gerade gesagt, es ist eigentlich gibt's nichts Cooleres, als mit solchen qualitativ hochbegabten Spielern arbeiten zu können, ne?
Ja, ich glaube, das unterscheidet sich von Verein zu Verein extrem. Wir waren damals in einer Situation, dass der Verein hatte Geld, aber trotzdem viel weniger als die meisten und deshalb mussten wir schauen, dass wir die bestmögliche Truppe zusammenbekommen, um überhaupt qualitativ ein Faktor zu sein in der Liga. Beim SCP letztes Jahr waren es, glaube ich, 2 Ausnahmespieler, die man einfach bekommen hat mit Peringer und Humphreys. Und ich glaube, dann ist das für jeden Trainer ein Geschenk. Es ist dann traurig, dass die Jungs eben den Schritt in die nächste Liga, eine Liga drüber gehen. Aber sie haben dem Verein extrem geholfen. Wunschvorstellung wäre immer eine Kaufoption oder eine Leihe über 2 Jahre. Ich glaube, das muss man dann auch von Fall zu Fall individuell sehen. Wenn du junge Spieler holst, die herangeführt werden, macht vielleicht 2 Jahre mehr sind oder mit einer Kaufoption. Man muss die Situation sehen. Ich glaube, wenn du zu viele Leihspieler hast, ist es gefährlich, weil die Identifikation jetzt auch nicht bei jedem, da will ich auch keinem was unterstellen, aber es gibt dann trotzdem immer Faktoren, dass die Jungs natürlich weicher landen als der Verein, wenn es schlecht läuft. Aber wenn du 1, 2 Ausnahmespieler wie letztes Jahr dazu bekommen kannst, dann macht es total Sinn und ist trotzdem schade dann, dass Peringer nach Heidenheim geht und Humphreys Chelsea, ist er noch bei Chelsea? Ich weiß gar nicht, wo er hängt.
Zweite Liga.
Division.
Okay, aber ja, trotzdem.
Wieder verliehen worden, ja.
Dauert noch ein paar Jahre. Aber nee, deine letzte Station, jetzt nähern wir uns der SCP-Zeit, war dann bei, ich spreche so aus, wie es hier steht, dem Verein STVV, auch in Belgien. Spricht man das jetzt auch französisch aus? Dann
frag ihn doch direkt.
Wie spricht man diesen Verein aus?
Sandröden.
Ach so, warum steht, also gut, das hast du bei LinkedIn so angegeben, deswegen habe ich das. Ja, stimmt, das ist runter, habe ich so runtergeschrieben. Wie kann, also auch in Lautschrift sogar. Nein, habe ich Quatsch. Also, aber auch wieder mit Bernd Hollerbach an deiner Seite. Der Wechsel dann wahrscheinlich, weil es bei dem Excel-Verein nicht weiterging. Wie kam das zustande und vor allem, wie erfolgreich wart ihr da? Was passiert hier getuschelt im Hintergrund?
Nur so.
Du hast ein Jahr Arbeitslosigkeit vergessen dazwischen. Oh, also ja. Steht nicht auf meinem Account, oder?
Ich glaube nicht, dass du das angegeben hast, explizit. Es fällt zumindest nicht auf.
Wird heute Abend noch folgen.
Das nennt man dann aber Sabbatical, oder?
Ja. Sabbatical wäre ein gutes Wort, ja. Was hast du denn gemacht dann? Also es ging nicht weiter in...
Ja, also erstmal kam Corona, deshalb haben wir den letzten Spieltag dann da leider verpasst. Der Verein hat den Besitzer gewechselt. Dementsprechend hatte der Verein auch andere Vorstellungen. Und wie, glaube ich, in allen anderen Bereichen war die Corona-Zeit auch im Fußball keine einfache Zeit. Wusste keiner so richtig, wie es weitergeht. Deshalb haben wir ein Jahr Pause gemacht, weil einfach nicht das richtige Projekt oder der richtige Verein gekommen ist.
Mit wir meinst du Bernd Hollerbach und ich?
Okay. Genau, ja. War nach dem Jahr schon klar, dass ich Minimum eine Station noch gerne mit ihm machen würde. Und er hat auch relativ schnell signalisiert, dass die Zusammenarbeit gut war und dass wir das auch weiterhin angehen werden. War eine schwierige Zeit, wie für alle in Corona, glaube ich. Und man muss sagen, davor ging es eigentlich fast schon zu schnell nach oben. Irgendwie als Spieler aufhören müssen, dann Spielertrainer in der Bayernliga und 2,5, 3 Jahre später trainierst du Spieler, die Champions League gespielt haben, die Länderspiele machen. Das war schon Wahnsinn. Von daher ging es von relativ weit oben dann relativ weit nach unten. Aber ich glaube, im Nachgang war das auch eine sehr lehrreiche Zeit, weil du auch alles, was du bis dahin gemacht hast, reflektieren konntest, dich auch selber ein bisschen hinterfragen konntest, konntest mit ehemaligen Spielern sprechen, dich auch mit anderen Trainern austauschen. Bin in der Zeit das erste Mal Papa geworden, habe da auch viel Zeit für unseren ersten Sohn gehabt. Das war im Nachgang sehr, sehr schön. War jetzt ganz anders im Sommer. Hab da super viel gelernt und dann hatten wir trotzdem auch ja einfach Bock wieder zu arbeiten, weil wir einen guten Job in Belgien gemacht hatten und uns da auch einen Namen gemacht hatten. Und irgendwann kam die Anfrage von St. Truiden und das ist zum Beispiel dann ein belgischer Verein an der deutsch-belgischen Grenze, waren glaube ich 60 Kilometer von der Grenze, deshalb dann holländisch eher geprägt, ganz anders, ganz andere Mentalität auch, dann schon eher auch den Deutschen nahe. Von einem japanischen Eigentümer, also mit vielen Asiaten dann zusammengearbeitet, auch wieder ganz anders.
Wie läuft das denn? Nur kurz, Entschuldigung, aber wie läuft das denn? Ruft Bernd Hollerbach dann an, es ist soweit, wir haben jetzt einen Verein? Oder weil du sagtest, wir haben uns entschieden, noch einen Weg, noch einen Step zusammen zu gehen?
Ja, wir haben relativ häufig telefoniert zu der Zeit, hatten dann das. Ich bin sehr dankbar, dass er mich so eng in alle Prozesse mit reingenommen hat. Wir hatten zum Beispiel auch bei St. Truiden im Winter schon die Möglichkeit, dort einzusteigen, als sie in einer prekären Situation war. Hatten dann einen Zoom-Call, eine Präsentation gemacht für den japanischen Eigentümer mit Übersetzer und allem. Das ging dann mehrere Stunden. Da habe ich natürlich auch viel für mich mitgenommen. Haben uns damals dagegen entschieden, weil die Situation wirklich schwierig war. Sie haben sich dann gerettet und sind dann wieder auf uns gekommen, weil wir, glaube ich, dann doch Eindruck hinterlassen hatten. Und im Sommer hast du einfach mehr Zeit, dann auch deine eigenen Ideen. Du hast eine längere Transferphase, du hast eine Vorbereitung, du hast vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit, dann mit den Jungs die Abläufe zu trainieren. Und wir haben uns dann dafür entschieden und haben extrem hart gearbeitet, sind super in die Saison gestartet, hatten dann im Winter eine ganz, ganz schwierige Phase, wo, glaube ich, auch kurz vorm Kippen war die Situation, haben es dann aber am letzten Spieltag vor der Winterpause nach, glaube ich, 6 oder 7 Niederlagen das Ruder rumgerissen und haben dann eine mega Rückrunde gespielt und sind dann fast sogar noch in die Conference League Playoffs reingekommen. Von daher war das schon super, super erfolgreich bei einem Verein, der die 2, 3 Jahre davor immer gegen den Abstieg gespielt hatte.
Aber das ist ja super spannend. Also wenn du sagst, dass es da im Winter schon die Möglichkeit gab und ihr dann eine Präsentation auch also gehalten habt, also erarbeitet man dann in so einer Situation als potenzielles Trainerteam eine Strategie? Also was kann ich mit den gegebenen Ressourcen wie erreichen und was ist dort? Also ich meine, aber was sagt man dann? Also ich habe jetzt einen Kader von 20 Leute und die würde ich auf die Position setzen und dann läuft das schon? Also ich meine, wie sieht dann so eine Strategie aus, grob?
Also in allererster Linie haben wir erstmal eine Präsentation erstellt, wo wir unsere Idee vom Fußball vorgestellt haben, weil jeder Trainer ja einfach eine unterschiedliche Philosophie hat und wir haben anhand von Statistiken und auch anhand von Videoszenen und relativ deutlich auch beschrieben anhand von Trainingseinheiten, all das ist relativ vielfältig, wie wir uns vorstellen, Fußball zu spielen. Und dann haben Bernd und ich die Info bekommen, dass dieses Thema heiß werden könnte, haben uns dann sehr, sehr detailliert mit der Mannschaft und mit den Gegebenheiten auseinandergesetzt, haben alle Spiele uns gefühlt angeschaut, die man noch schauen konnte, haben alle Statistiken angeschaut, haben uns in Belgien bei Leuten erkundigt, die Nähe zum Verein haben. Und daraus erschließt sich dann ein Bild. Und dann stellst du dem Verein vor, wo du persönlich Potenziale siehst. Ich glaube, kein Verein hört gerne, das und das macht dir schlecht, sondern du musst es ein bisschen besser verkaufen. Und da haben wir unsere Idee vorgestellt. Japaner und Deutsche sind sich, glaube ich, nicht so unähnlich, weil, glaube ich, die Japaner fast noch ein bisschen mehr als wir, aber zwei disziplinierte Völker, glaube ich, die kein Problem damit haben zu arbeiten. Das hat dem Chef, glaube ich, pioniert und deshalb hatte er uns immer im Kopf. Wir hatten dann aber das Gefühl, dass ein, zwei Gegebenheiten nicht so sind, wie wir sie uns vorstellen. Und das ist dann, glaube ich, auch eine Stärke als Trainer, auch mal Nein sagen zu können in der Phase, wo du eigentlich jeden Tag zu Hause sitzt und hoffst, dass es weitergeht, weil du natürlich zeigen willst, was du drauf hast, das Gefühl auf dem Platz wieder haben möchtest. Aber ich glaube, im Nachgang war es genau die richtige Entscheidung.
Also man stellt dann auch im Rahmen so einer Präsentation Forderungen. Also sagt man, das und das fehlt noch, um die Ziele zu erreichen. Also keine Ahnung, ich brauche noch einen neuen Mittelstürmer oder einen neuen Sechser oder sonst was. Und wenn das dann nicht passiert, sollte man sich sehr gut überlegen, ob man das wirklich machen möchte.
Das ist unterschiedlich. Also wenn du im Februar ein Angebot bekommst, macht es, glaube ich, keinen Sinn, neuen Stürmer zu fordern, sondern du schaust dir den Kader an. Es gibt mittlerweile hat jeder professionelle Mannschaft 25 Spieler plus minus und der eine Trainer lässt eher den einen oder anderen spielen und der andere hat dann eben das Gefühl, der könnte den Unterschied ausmachen. Von daher muss es nicht immer Neuverpflichtung sein. Das kann auch die taktische Grundausrichtung sein. Das ist relativ vielfältig, ist pauschal schwer zu sagen. In dem Fall hatten wir keine neuen Spieler gefordert. In dem Fall sind relativ viele Sachen aus unseren Gesprächen an die Presse gekommen und das hat uns dann weniger gefallen und dann hatten wir nicht das Gefühl, in so einer schwierigen Phase ist immer wichtig, dass der Verein geschlossen ist, dass alle hinter dem Projekt und hinter den Zielen dann auch stehen und alles dafür tun. Und wenn du da als Trainer vor deinem Einstieg nicht 100% überzeugt bist, dann könnte es schwierig werden.
Ich glaube, Basti möchte langsam zum SCP überleiten. Deswegen hätte ich eine Frage. Ja. Wenn man so viele Jahre mit Bernd Hollerbach zusammengearbeitet hat und ihm ja, wie du gesagt hast, auch ziemlich viel verdankt. Wie kommt dann so ein Abnabelungsprozess zustande? Also wo ist der Punkt erreicht? Also ist das überhaupt so, dass man das bewusst entscheidet oder hast du einfach dann halt ein Angebot bekommen, ohne ihn. Und er hat gesagt, ist okay, mein Junge, geh, lauf, mach dein eigenes Ding.
Ja, ist schwierig. Also ist ja auch eine Beziehung irgendwo. Keine Liebesbeziehung, aber auch eine enge Beziehung. Im Fußball ist man extrem, gerade dann auch in der ersten Liga bist du extrem viel unterwegs, verbringst viel Zeit in Hotels, Trainingslagern, hast schon andere Druckverhältnisse als jetzt in der Regionalliga oder im Jugendbereich. Von daher wächst man da schon auch schnell zusammen, wenn man das Gefühl hat, man kann sich aufeinander verlassen. es war trotzdem immer klar, dass ich irgendwann den Wunsch habe, als Cheftrainer zu arbeiten. Das wusste Bernd auch. Er hat das auch immer in mir gesehen. Er hat mir auch in der täglichen Arbeit viele Freiräume gegeben. Er hat mich das Training leiten lassen. Er hat mich die kompletten Analysen vom Spiel machen lassen und hat natürlich trotzdem immer die Hand drauf gehabt. Und für mich war es super, dass ich viel Verantwortung übernehmen konnte und trotzdem immer so einen sicheren Hafen hatte, der dir Tipps gegeben hat oder auch mal gesagt hat, hör zu, so nicht. Das ist extrem hilfreich für eine junge Person. Es war dann so, in Belgien ist das System ein bisschen anders. Du spielst 34 Spiele und die ersten vier Mannschaften spielen eine Meisterrunde. Platz 5 bis 8 spielt eine Conference League Runde. Wir sind 9. geworden, waren punktgleich mit dem 8. War schade, dadurch hatten wir aber 5 Wochen mehr Urlaub. War auch okay.
Und wer kam dann auf, also wie kam es dann, dass du zum SCP gekommen bist? Was ist dann passiert? Wer hat angerufen?
Ja, ich war selber überrascht, weil ich ja eher aus dem Süden Deutschlands komme und mit Paderborn jetzt nicht die allergrößten Berührungspunkte hatte. Ich kannte irgendwie Mahir Saklek war mir ein Begriff und klar verfolgst du die zweite Liga auch und haben ja auch da schon einen sehr, sehr guten Ball gespielt. Von daher kennst du das natürlich, ohne dass du irgendeine Beziehung zu dem Verein hast. Und ich weiß das noch wie heute, ich war mit meiner Frau in Frankfurt unterwegs und auf einmal eine unbekannte Nummer und dann ja Ayhan Toumani, Jugendleiter, NLZ-Leiter, sportlicher Leiter NLZ Paderborn. Ich so, ja, hallo. Und dann, ob ich denn mal Lust hätte, nach Paderborn zu kommen. Das wäre die eine oder andere Stelle frei, ob wir uns mal kennenlernen wollen. Ich hatte dann zu der Zeit, da ich lange Urlaub hatte, nichts Besseres vor. Und ich finde generell, da haben wir auch vorhin schon drüber gesprochen, der Austausch mit interessanten Persönlichkeiten im Fußball ist sehr, sehr wichtig. Ich hatte noch keine Beziehung zu dem Verein. Ich war neugierig und war extrem positiv überrascht, nachdem ich hier war. Wir hatten ein sensationelles erstes Gespräch. War sehr angetan von den Gegebenheiten, war sehr angetan von den Menschen, die ich kennengelernt habe. Sehr bodenständig, alles klein, aber fein und bin mit einem guten Gefühl wieder nach Hause gefahren. Und ja.
Die Trainingsbedingungen, ein Running Gag bei uns im Padercast, dass alle, die zum SCP kommen, nur wegen der Trainingsbedingungen kommen, wegen dem NLZ.
Insbesondere von Magdeburg natürlich.
Ja, ja, das stimmt. Da plündern wir so wie damals die Bayern den KSC.
Sind die so schlecht in Magdeburg, die Trainingsbedingungen, oder?
Ja. In der Tat sind die Magdeburger Trainingsbedingungen verbesserungswürdig, würde ich mal sagen, was ich so gehört habe. Aber also sagen halt wirklich viele, dass also das Nachwuchsleistungszentrum, also die gesamte Anlage, die man da gebaut hat, schon etwas ist, was jetzt auch nicht vielleicht jeder Bundesligist hat, oder?
Also ich glaube, es gibt viele Vereine, die mehr haben, aber ich glaube, wir haben alles, was man braucht, genau auf dem richtigen Fleck und man merkt, dass hier der Fußball im Vordergrund steht und nicht eine schöne Räumlichkeit mehr oder weniger. Wir sind sehr, sehr dankbar dafür, was wir haben und ich glaube, was man oft unterschätzt, das ist fast die größte Stärke hier in Paderborn, ist, dass du extreme Ruhe hast, dass du dich wirklich aufs Wesentliche konzentrieren kannst und dass der Verein ein Umfeld geschaffen hat, wo jeder in Ruhe arbeiten kann und auch jeder relativ frei sich probieren kann, ohne sofort Druck zu bekommen, auf die Finger gehauen zu bekommen. Und ich glaube, das ist, wofür der Verein stehen will und warum der Verein, glaube ich, auch in den letzten Jahren so viele Spieler, Trainer, Manager, was auch immer, eine Etage höher gebracht hat.
Jetzt hast du ja gesagt, dass der SCP ja bekannt war, auch durch die Zweitliga-Historie, da waren ja auch die ganzen Auf- und Abstiege etc., das war ja recht turbulent die Jahre davor, sowohl negativ wie auch positiv, aber du bist ja dann ins NLZ gegangen, also inwieweit war da die Jugendarbeit vom SCP für dich schon ein Begriff?
Ehrlich?
Ja, klar.
Ja.
Wir sind alle hier ehrlich.
Gar kein Begriff, muss ich ehrlich sagen, also man hat gemerkt, dass alles im Aufbau ist und dass sehr, sehr gute Arbeit geleistet wurde die letzten Jahre. Ich war in Belgien ein bisschen weiter weg und dann beobachst du natürlich, was machen größere Vereine, schaust dann auch mal A-Jugend-Bundesliga West. Ich habe selber viele Spiele in der Südwestbundesliga gemacht, deshalb hatte ich vielleicht eher ein bisschen den Blick dahingehend, auch mein alter Verein mit Mainz. Aber ich habe mich relativ schnell informiert, habe eigentlich nur positives Feedback bekommen, wenn ich mit Leuten über den Verein gesprochen habe. War für mich schon ein großer Sprung wieder vom Profibereich in die Nachwuchsarbeit. Aber ich wollte meine ersten Schritte als Cheftrainer dann auch richtig wählen, dass du auch da Zeit bekommst, dass du nicht den zweiten Schritt vor dem ersten machst. Und ich hatte mit Ayhan relativ schnell ein sehr, sehr enges Verhältnis, was eigentlich ungewöhnlich ist im Fußball. Und er hat mir ein super Gefühl gegeben. Und ja, ich bin bis heute eigentlich sehr, sehr happy, dass ich den Schritt auch gewählt habe.
Sagt dann die Familie nicht, oh Gott, nach Paderborn?
Meine Frau war sehr glücklich, weil sie eigentlich wieder nach Deutschland wollte. Wir haben uns zwar wohlgefühlt in Belgien, aber trotzdem war es schwierig, Anschluss zu finden. Und von daher habe ich meine Frau sehr, sehr glücklich gemacht, weil sie aus der Nähe von Kassel kommt, ist auch um die Ecke. Deshalb bin ich da in offene Türen gerannt.
Achso, ich wollte noch fragen, was hat Bernd Hollerbach gesagt, als du, also hast du mit ihm gesprochen, als der Anruf in Frankfurt dich erreicht hat, oder, also würde mich jetzt einfach interessieren.
Ja, wir haben immer sehr, sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet und das war ihm brutal wichtig, dass man loyal ist. Ist mir als Cheftrainer jetzt auch sehr, sehr wichtig, dass mein Staff loyal ist. Und ich habe ihn sofort darüber informiert. Ich habe ihm gesagt, ich würde mir das gerne mal anschauen. Ich bin wirklich ohne Hintergedanken nach Paderborn gefahren, weil ich kein Gefühl für den Verein hatte, kein Gefühl für das Niveau, für die Qualität der U19 hatte. Und das erste Gespräch war einfach sensationell. Und ich glaube, wir hatten dann auch nur noch zwei weitere Gespräche und waren uns relativ schnell einig. Ich habe dann mit dem gesprochen. Ich war nervös vor dem Gespräch, muss ich ehrlich sagen, weil ich hatte noch Vertrag, war nicht sicher, ob ich rauskomme, ob der Verein das zulässt, ob Bernd mir das ermöglicht. Er war nicht begeistert, aber er hat es mir sofort ermöglicht und er hat mir alles Gute gewünscht, er hat sich bei mir bedankt. Ich habe mich extrem bei ihm bedankt für alles und wir sind auch heute noch in sehr, sehr gutem Austausch. Und wenn ich mal einen Rat brauche, weiß ich, dass ich mich immer bei ihm melden kann und das ist schon sehr, sehr wichtig für mich und da bin ich auch dankbar für.
Wie waren das dann für dich? Du hast Spieler trainiert, die Champions League gespielt haben, die überall auf der Welt unterwegs waren und dann kommst du halt in so eine U19. Ich sag mal, wie war dann plötzlich wieder das Arbeiten mit wirklich Jugendspielern, die halt hier alle aus Deutschland oder mehrheitlich, denke ich mal, aus Deutschland kommen und die wirklich noch ganz am Anfang ihrer Karriere stehen, so nachdem du halt schon so viel gesehen hast in deinem jungen Alter?
Ja, wir hatten im Winter Shinji Kagawa verpflichtet, das war dann schon nochmal ein kleiner Unterschied, aber es hat mir vom ersten Tag an riesig, riesig, riesig Spaß gemacht, weil es 0,0% um Eitelkeiten ging, sondern es ging nur um den Sport. Und die Truppe, die ich letztes Jahr hatte, das wird, glaube ich, eine Mannschaft sein, die für immer in meinem Herzen ist, weil ich selten so eine Mannschaft gesehen habe, die so hart gearbeitet hat, die so eine Bereitschaft an den Tag gelegt hat. Und am Ende, glaube ich, auch sehr erfolgreich war und viele Jungs sich da echt toll entwickelt haben. Der größte Unterschied war, dass du natürlich auf Schule extrem Rücksicht nehmen musst, dass du auf, ja, wie kommen die Jungs überhaupt zum NLZ extrem Rücksicht nehmen musst. Wir haben ja in Paderborn jetzt keinen Standort wie Borussia Dortmund oder Schalke 04, dass du ein Einzugsgebiet hast, ja, das unglaublich ist, sondern unsere Jungs haben wirklich weite Strecken zum Teil, die sie auf sich nehmen müssen. Fährt ein Shuttle nach Kassel, fährt ein Shuttle hinter Bielefeld. Das heißt, wenn um 18 Uhr Training ist, kann sein, dass der Letzte um 17.59 Uhr kommt und um 19.25 Uhr auch eigentlich schon wieder im Shuttle sitzen muss. Das heißt, du hast effektiv relativ wenig Zeit, um das Maximum rauszuholen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz großes Problem, was wir im Jugendfußball haben. Wenn ich das vergleiche mit den Leichtathleten oder Rudern oder was auch immer, die Jugendlichen trainieren, glaube ich, das 4-, 5- oder 6-fache jeden Tag, was die Zeiten betrifft. Und die Schule sind enorm durch, die Jungs sind enorm durch die Schule eingeschränkt, haben sehr, sehr viel Unterricht, kriegen dann auch noch wirklich viel Hausaufgaben mit nach Hause. Dass es schon eine Herausforderung ist, dann auch noch Leistungssport zu betreiben. Das war der größte Unterschied, da habe ich mich dran gewöhnen müssen. Aber ich glaube, ich habe es relativ schnell dann angenommen und ja.
Du hast gerade gesagt, dass diese persönliche Beziehung also dir geholfen hat, diese Entscheidung zu treffen. Gab es damals auch schon die Vision, die dich überzeugt hat? Also wurde ja auch viel darüber gesprochen, dass man das NLZ neu ausrichten möchte, dass mehr Talente, mehr Durchlässigkeit gefördert werden soll, dass es auch bis in die erste Mannschaft reingeht. Also war das auch etwas, was du so vorher noch nicht gesehen hast? Ich meine, du hast ja auch die großen Vereine gesehen oder größere Vereine gesehen. War das nicht etwas, was du gesagt hast, naja, das ist ja normal so? Also oder war es eine Vision, wo du sagst, hey, das hat nicht jeder Verein?
Ich glaube, jeder Verein erzählt das und dann muss man sich im Detail anschauen, welcher Verein das lebt. Also ich habe das in Mainz erlebt. Ich glaube, schon mit Freiburg ein Vorreiter in Deutschland. Und die Gespräche waren dahingehend, dass jeder riesengroßes Interesse hat und jeder extrem viel Zeit und Arbeit investieren möchte, dass man die nächsten Schritte macht. Und die nächsten Schritte werden jetzt nicht sein, dass wir 10 neue Rasenplätze bekommen, so wie es dann teilweise bei anderen Vereinen ist, sondern die nächsten Schritte waren einfach, die Jungs vielleicht noch einen Ticken besser, noch einen Ticken intensiver zu fördern, damit wir auf unserem Level das Maximum rausholen. Und da war jeder sehr, sehr ehrgeizig. Das habe ich vom ersten Tag an gespürt. Der Verein hat ja davor auch schon gute Arbeit gemacht, ist mit der U17, U19, glaube ich, die 2-3 Jahre davor schon immer in der U19-Bundesliga geblieben, was schon eine Riesenleistung war. Und das Scouting wurde erweitert. Man hat gemerkt, es kommt langsam mehr Qualität auch in die Kader. Und deshalb hatte ich da großes Interesse, an dem Prozess teilzunehmen. Ich habe immer große Lust an Aufgaben, auch wenn die vielleicht am Anfang schwierig sind. Ich bin gerne ein Teil davon, wenn man ja gerade anfängt oder noch relativ am Anfang ist, weil dann kann man auch sich selber verwirklichen, kann viel Input bringen. Von daher war das eine super spannende Zeit und ich glaube, auch in diesem Jahr ist wieder sehr, sehr viel passiert und ich glaube, der Verein hat wieder Schritte gemacht und trotzdem weiß jeder, dass wir noch lange nicht am Ende sind und dass wir immer weiter hart arbeiten müssen, weil ich glaube, es könnte schon sehr, sehr wichtig für den Verein sein, dass wir möglichst viele Spieler nach oben bringen und die für möglichst viel Geld verkaufen. Dann hätte jeder was davon.
Ja, ja, auf alle Fälle. Wie sieht das aus? Also wenn man jetzt in die U19 kommt und dort als Trainer beginnt, hat man dann Einfluss auf das System? Oder also, weil wenn man jetzt so eine durchgängige Vision hat, Durchlässigkeit fördern will, sind ja auch die Spieltaktiken, das Spielsystem eigentlich immer relativ gleich gebaut. Also hast du viel kreative Freiheit da oder hattest du viele kreative Freiheit da oder ist das System schon recht starr vorgegeben und man muss das immer wieder mit der NLZ-Leitung auch diskutieren? Wie funktioniert das? Also gibt es da eine Abstimmung auch zwischen den einzelnen U-Mannschaften?
Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig war, dass wir in den ersten Gesprächen abgesteckt haben, welche Idee von Fußball der Verein hat und welche Idee von Fußball ich habe. Und wenn wir da nicht beisammen gewesen wären, dann wäre ich zu 100% nicht der Trainer der U19 geworden. Ich glaube, dass diese Systemfrage im Fußball überbewertet ist, weil
komisch, das sagt jeder Trainer.
Ja,
Steffen Baumgart war glaube ich der Erste, der es gesagt hat.
Ja, also du siehst beim Anstoß siehst du ein System und dann vielleicht mal, wenn eine Spielunterbrechung ist. Ansonsten sind das relativ fließende Übergänge. Das kann vom 4-4-2 in 3-5-2 in 3-4-3 innerhalb von 10 Sekunden gehen. Wir sprechen da tatsächlich gar nicht so viel drüber. Wir sprechen eher über eine Positionierung mit Ball und gegen den Ball, die auch je nach Spielsituation angepasst werden kann. Da lerne ich extrem viel auch von Lukas Kwasniok, der da herausragend, glaube ich, in Deutschland sehe ich kaum jemand, der das besser beherrscht als er. Deshalb kann ich mir da viel abschauen. Und um ehrlich zu sein, hatte mir keiner groß reingeredet. Ich habe relativ viele Gespräche, auch immer noch mit Ayaan Toumani, wo wir extrem vieles teilweise auch kontrovers diskutieren, wo jeder seine Meinung haben darf. Ich glaube, das ist auch extrem wichtig. Ich war, glaube ich, mit der Erste, der mit einer Dreierkette im NLZ begonnen hat. Die anderen haben eher eine Viererkette gespielt. Ist aber uninteressant. Du musst auch schauen, was für Spieler hast du. Wie kriegst du die in deine Systematik, in deine Idee rein? Aber ob dann Dreier-, Vierer- oder Fünferkette, ist nicht so wichtig. Ich glaube, die Art und Weise ist wichtig. Wir wollen offensiven Fußball spielen, wollen intensiven Fußball spielen. Mir war SC Paderborn von Steffen Baumgart sehr prägnant in meinem Kopf. Fand ich sehr, sehr spannend, sehr, sehr sympathisch. Geht, glaube ich, so ein bisschen dahin, was ich aussehen möchte, ohne mich jetzt auch nur ansatzweise mit ihm vergleichen zu würden. Aber ich mag das. Ich bin in Mainz so groß geworden. Jürgen Klopp war vor meiner, ein Jahr vor mir ist er gegangen. Da war noch relativ viel Jürgen Klopp in dem Verein. Da wurde ich mit der Muttermilch so ein bisschen mit Pressing und Gegenpressing aufgezogen. Deshalb waren wir da, glaube ich, relativ schnell auf einem Nenner. Und ob du dann mal Dreierkette, mal Viererkette spielst, ist eigentlich uninteressant.
Okay. Das erste Jahr, also die U19 war ja auch sehr erfolgreich, würde ich sagen. Ich glaube, ihr habt auf dem siebten Platz in der A-Junioren-Bundesliga abgeschnitten und habt dann noch als Sahnehäubchen den Westfalenpokal gewonnen gegen FC Schalke, gegen die U19. Also ein Jahr, wo du sehr zufrieden warst, oder?
Am Ende waren wir extrem zufrieden. Es war aber extrem harte Arbeit. Der Modus letztes Jahr oder die letzten beiden Jahre in der U19-Bundesliga war eine Katastrophe. Man hatte nur 15 Spiele. Es war Überbleibsel von Corona. Man hat eine Einmalrunde gespielt. Das heißt, jedes Spiel war fast ein Endspiel. Dementsprechend war extrem großer Druck auf jedem Spiel. Und ich glaube, dass Druck wichtig ist, aber dieser extreme Druck in so einem Alter, wo es komplett um Entwicklung geht, ist komplett unangebracht. Wir hatten bis zum Winter standen wir knapp über den Abstiegsplätzen und ab Winter hat die Mannschaft eine sensationelle Entwicklung genommen. Wir haben fast jedes Spiel sehr, sehr hoch gewonnen, dann am Ende auch dann mit dem Pokalsieg gegen Schalke gekrönt. Ich glaube, das gab es die letzten 30 Jahre nicht. Das war schon außergewöhnlich. Viel wichtiger war aber, dass wir die Jungs aufs nächste Level gebracht haben. Medin Kojic durfte gegen St. Pauli beim Profis debütieren. Ilias Ansar durfte fast die komplette Rückrunde schon bei der U21 helfen, dass sie den Aufstieg schafft. Zvonimir Plavcic hat damals dann auch schon Spiele gemacht. Also wir haben einige Jungs einfach einen Schritt nach vorne gebracht, um auch näher an den Herrenfußball zu kommen. Ich habe jetzt in meiner Truppe auch viele Jungs, die relativ schnell sich angepasst haben. Medin Kojic, David Stamm, die können beide noch in der U19 spielen, sind fast schon Stammspieler bei uns. Kevin Krumme, Joel Weger, Zambrano, die haben alle letztes Jahr noch bei mir in der U19 gespielt, haben viel Spielzeit jetzt schon in der Regionalliga bekommen und dann ist es am Ende uninteressant für mich im Jugendbereich, ob du Sechster, Fünfter, Vierter, Dritter wirst oder Siebter. Das Wichtigste ist, dass die Jungs einen guten Entwicklungsschritt nehmen und das Allerwichtigste ist, dass du die Jungs auf Männerfußball vorbereitest. Der Sprung ist nämlich riesig von U19 zu Männerfußball.
Da können wir ja einen ganz netten Exkurs machen zu diesen Umstellungen im Jugendfußballbereich, die auch sehr kontrovers diskutiert wurden. Bist du da eher der Freund, dass wo du sagst, naja, die Platzierung interessiert im Endeffekt gar nicht. Im Endeffekt sagst du ja gerade, die persönliche Entwicklung der Spieler ist wichtig. Also wärst du eher pro dieser Reform oder eher kontra? So persönliche Ansicht.
Gute Frage. Komplexes Thema. Ich bin in Teilen pro, schon aber auch in Teilen kontra, weil ich glaube, dass im U19 oder U17-Bereich sollten die Jungs schon damit umgehen können, dass du vielleicht auch mal gegen den Abstieg spielst. Denn wenn ich jetzt überlege, dass wir einen ambitionierten U19-Spieler am letzten Spieltag, wenn es bei uns vielleicht um alles geht, hochziehen und er muss spielen, weil wir Verletzte haben oder weil er der Junge in der besten Verfassung ist und auf einmal geht es um alles und er war noch nie in dieser Situation, bin ich gespannt, wie er damit umgeht. Deshalb bin ich davon kein Fan. Ich bin aber Riesenfan davon, was Hannes Wolf relativ offensiv gerade unters Volk bringt, mit viel Kleinform, viel Zweikämpfen, maximal viel Spielzeit, ein bisschen weniger Taktik, ein bisschen weniger Video, sondern viel harte Arbeit auf dem Platz. Ich glaube, die Intensität muss nach oben gefahren werden. Ich glaube, diese deutschen Tugenden, die über Jahrzehnte betitelt wurden, sind so ein kleines bisschen leider verloren gegangen. Müssen da, glaube ich, wieder so ein bisschen auch auf diesen deutschen Weg zurückkommen. Und dann sind wir, glaube ich, auch relativ schnell wieder weit vorne dabei.
Ja, gut, bis die Jugendfußballer dann in den Seniorenbereich eingreifen, dauert es ja ein paar Jahre.
Ja, ich würde gleich, also dass wir dann zu dem U21-Jahr jetzt kommen, die Frage stellen. Was denn?
Du machst ganz schön Druck hier.
Ist unser Timekeeper.
Ich habe heute das Timekeeping, sonst wird das hier ausufernd. Ich hatte vorhin auch eine Frage zu japanischen Investoren, die habe ich mir auch verkniffen. Also,
die kannst du ja im Q&A nachher noch
rein. Genau. Genau. Nein, kommen wir also zur jetzigen Saison. Wie viel, also erstmal, wie hat der Wechsel im Prinzip stattgefunden? Und ich meine, der Aufstieg mit Tommy Bertels war eine grandiose Sache. Ich glaube, der ein oder andere hier aus dem Publikum war auch wahrscheinlich vertreten. Wie bist du dann in die Rolle geschlüpft? Kam das wieder überraschend oder hat sie sich da schon abgezeichnet?
Du machst mehr Druck mit der Zeit hier, als ich am Spieltag habe. Also muss ich sagen, es ist schwierig. Nee, Spaß beiseite. Der kam genauso unverhofft wie die meisten Schritte in meiner Karriere. Ich hatte mich auf Urlaub mit der Familie vorbereitet nach einer anstrengenden U19.
Jetzt kommst du zum Urlaub, das ist aber auch immer schön.
Nach einer anstrengenden U19-Zeit auf zweite Kind haben wir uns vorbereitet. Am Ende waren genau 0 Tage Urlaub und extrem viel Arbeit für die Regionalliga. Ja, es kam total überraschend. Ich habe sehr, sehr enges Verhältnis zu Tommy Bertels. Wir haben uns ein Jahr lang das Büro geteilt. Ich glaube, er hat einen sensationellen Job gemacht. War als Spieler hier schon besonders, glaube ich. Und auch dann als Trainer einen super Job gemacht. Es war einfach, eine Mannschaft von ihm zu übernehmen, weil er wirklich gute Arbeit gemacht hat. Wir hatten einen sehr, sehr engen Austausch. Wir telefonieren auch, haben heute Morgen noch telefoniert. Also der Austausch ist weiterhin da. Ich schätze ihn sehr. Deshalb wusste ich auch schon ein paar Tage vorher, dass da was kommen könnte. Ich habe aber im ersten Moment nicht damit gerechnet, dass das für mich interessant wird, weil ich zu dem Zeitpunkt schon komplett mit dem Scouting und der sportlichen Leitung die Planung für meine U19-Mannschaft abgeschlossen hatte und das erste Mal die Möglichkeit hatte, eine Mannschaft mehr oder weniger nach meinen Vorstellungen zusammenzustellen. Glaube ich, eine sehr talentierte Mannschaft, da habe ich mich sehr drauf gefreut, waren komplett in die Planung für die Vorbereitung. Und auf einmal kam dann wieder ein Anruf von Ayhan Toumani, wie es denn aussehen würde. Und ich muss ehrlich sagen, mein erster Reflex war, riesengroßer Umbruch. Mit der Truppe wäre es, glaube ich, schwer geworden, sofort in der Regionalliga sich zu etablieren. Das habe ich ihm so auch mitgeteilt, dass ich schon 1, 2, vielleicht auch 3 Tage Bedenkzeit brauche, weil das schon natürlich auch ein großer Schritt ist, der Chancen, aber auch Risiken birgt, ist ja völlig klar. Hab dann aber trotzdem dann relativ schnell auch Lust auf diese Herausforderung bekommen und dann wurde es ein sehr, sehr intensiver Sommer. Wir haben extrem viele Transfers machen müssen. Wir haben die komplette Vorbereitung umstellen müssen. Wir haben das Trainerteam so ein bisschen neu zusammengestellt. Also wir haben eigentlich wenig Steine dagelassen, wo sie waren. Haben extrem hart gearbeitet in der Vorbereitung und haben, Gott sei Dank, sind wir gut in die Saison reingekommen, weil das, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist. Haben die Euphorie vom Aufstieg so ein bisschen mitnehmen können. Sind super happy, dass wir im Stadion spielen dürfen. Sind dem Verein da sehr, sehr dankbar. Sind sehr, sehr happy damit, wie es auch angenommen wird, dass so viele Zuschauer kommen, dass wir positives Feedback bekommen. Ich glaube, das ist für junge Spieler fast noch wichtiger als für erfahrene Profis, weil sie davon extrem zehren. Und da sind wir sehr, sehr glücklich drüber. Es war aber eine extrem intensive Zeit, kann ich sagen, ja.
Aber es ist auch eigentlich genau das, was du vorhin gesagt hast, dass die dass der SCP so ein bisschen dafür steht, dass man hier relativ schnell, in Anführungsstrichen, wenn man gut arbeitet, auch belohnt wird, ne? Also ich meine, es ist ja eine Art Belohnung, wenn du nach 2 Jahren oder 1,5 Jahren gefühlt die nächsthöhere Mannschaft, also eigentlich die Mannschaft unter den Profis, übernehmen kannst. Mit dem Background auch, dass ja beim SCP sehr viele Trainer auch einen nächsten Schritt gemacht haben. Für dich ging es jetzt eigentlich schon wieder relativ schnell aufwärts, ne?
Schneller als gedacht, ja. Es war auch nie meine Intention, weil ich total happy war mit der U19 und ich glaube, die U19 sehr, sehr wichtig ist, weil es einfach der letzte Schritt vorm Männerfußball ist. Und ich glaube, dass man da wirklich gut arbeiten muss und die Jungs vorbereiten muss und auch viel vorbereiten muss, auf und neben dem Platz. Und trotzdem war das so, dass der Verein relativ früh immer darüber spricht, dass der SCP für Entwicklung stehen möchte in allen Ebenen und dass es das größte Ziel ist. Ich glaube, der Verein wirft nicht mit Geld um sich, ist sehr, sehr bodenständig wie die ganze Region, aber man hat eine sehr, sehr faire Chance, mit harter Arbeit die nächsten Schritte zu machen. Man hat ein Umfeld, das einem extrem hilft und es ist, glaube ich, ein Geschenk, hier arbeiten zu dürfen.
Hättest du gedacht, dass das so schnell, also dass ihr so gut startet in die Saison, also dass ihr so gut in der Regionalliga ankommt? Du hast ja selber gesagt, ihr habt quasi den ganzen Kader auf den Kopf gestellt, bis auf, ich glaube, 3, 4 Spieler plus Trainerteam. Ist ja nicht so gewöhnlich, dass man dann so startet, wie ihr gestartet seid, oder?
Ja, wir haben es gehofft und wir waren schon davon überzeugt, dass wir mithalten können. Und man muss auch ehrlich sein, da gehört auch immer eine Portion Glück dazu. Das Spiel gegen Gütersloh hättest du auch mit ein bisschen Pech verlieren können. Nur ich glaube und bin total davon überzeugt, wenn du extrem viel arbeitest, wenn du extrem hart arbeitest, das sage ich den Jungs auch immer, dann wirst du dafür auch belohnt. Und ich habe noch nie eine Truppe erlebt, die charakterlich so herausragend agiert, die so eine geschlossene Mannschaft sind. Das war ein extrem großes Plus, weil die Truppe super schnell zusammengefunden hat, wir hart gearbeitet haben, uns, glaube ich, ganz gut auf die Gegner vorbereitet haben und die Euphorie mitgenommen haben. Und wir sind glücklich mit dem Start. Trotzdem haben wir uns die letzten 3 Spiele so ein bisschen geärgert. Da wäre fast mehr drin gewesen. Das ist aber völlig normal. Wir wissen auch, dass auch schlechte Phasen kommen können, weil wir einfach eine ganz junge Truppe haben. Und da muss man den Jungs auch mal Schwächephasen zugestehen. Wir sind aber sehr ehrgeizig und wollen sie so klein wie möglich halten. Ne?
Aber das finde ich ja gerade interessant. Ihr habt ja quasi den gesamten Kader neu aufgestellt für die neue Saison. Wie viel warst du daran beteiligt? Also sind da viele deine Wunschspieler gekommen oder hast du die quasi mit deiner Scouting-Erfahrung quasi selber ausgewählt? Oder wie ist das zustande gekommen?
Ab dem Zeitpunkt, als ich wusste, dass ich die Aufgabe übernehme, sind alle Spieler natürlich von mir mitentschieden worden. Wir haben einen herausragenden Scout im NLZ mit Daniel Keller, finde ich, mit dem ich sehr, sehr eng zusammenarbeite, der, glaube ich, mittlerweile verstanden hat, welchen Fußball ich spielen will, welche Spieler wir dafür brauchen. Und dann ist es trotzdem auch immer ein bisschen Glückssache, weil wir schon spät dran waren. Dadurch, dass der Aufstieg eben auch erst spät eingetötet wurde und dann noch ein Trainerwechsel. Ein paar Sachen waren schon vorher eingetötet, weil du natürlich dich auch als Verein darauf vorbereiten musst, wenn der mögliche Aufstieg vielleicht nicht klappt, dass du auch relativ schnell eine schlagkräftige Truppe für die Oberliga hast. Wir haben sehr, sehr viel Unterstützung auch von der Profiabteilung bekommen, die großes Interesse an der U21 hat, weil die Regionalliga einfach auch ein großes Sprungbrett ist und die Profis holen ja jedes Jahr Spieler aus der Regionalliga, aus dem Südwesten oder aus dem Westen und jetzt können sie natürlich früher auch an uns gebunden werden und wir können dann die Spieler auch so ausbilden, wie wir das für richtig halten. Deshalb ist das Interesse groß, wir haben da große Unterstützung und ich glaube, das Zusammenspiel war gut. Wir haben wirklich uns große Mühe gegeben, haben viel Zeit investiert und glaube, dass wir dann einen ordentlichen Kader zusammengestellt haben.
Ja. Also ich habe es mal nachgeguckt, du hast ja gerade gesagt, der ein sehr junger Kader, ihr seid der viertjüngste Kader in der Regionalliga, ne, mit, ich glaube, 21, irgendwas Jahren im Durchschnitt, seid aber auf Platz 13 des Kaderwertes mit 1,6 Millionen, wohingegen der 1. FC Köln mit dem teuersten Kader mit 3,1 Millionen ganz oben steht, allerdings auch mit einer der jüngsten Kader, also führt, glaube ich, auch da die Tabelle an. Also ist schon eine große Herausforderung, ne? Also das ist ja schon so ein Spiel, also die Regionalliga ist ja schon ein Niveau, wo es auch wirklich um Geld geht. Hast du dadurch, jetzt aufgerückt bist als U21-Trainer, auch viel mehr Nähe zum Erstliga-Trainerteam, zum Scouting, zum Benny Weber? Ist der Austausch jetzt auch noch ein ganz anderer? Oder ist man immer noch sehr viel mit der U19, mit dem NLZ verbandelt? Wo ist da mehr der Schwerpunkt? Weil die U21 ist doch angegliedert immer noch am NLZ, oder?
Ich glaube, U17, U19, U21 gehören zur AG oder was auch, also ist ausgegliedert, glaube ich.
Aber organisatorisch läuft
ja, das gehört zum NLZ, klar. Okay. Das Wichtige ist, dass du in beide Richtungen einen sehr, sehr engen Draht hast. In der U19 hat ja mein voriger Co-Trainer Isan Kalkan die Mannschaft übernommen, deshalb ist der Austausch da, ja, enger geht kaum. Und das Schöne hier beim Verein und auch das Außergewöhnliche, also das habe ich selten im Verein so erlebt, der Austausch zu Lukas und seinem Trainerteam ist sensationell. Also die Tür steht immer offen. Wir können mit allem kommen, was wir haben. Das ist wirklich top. Und es sind natürlich auch oft Spieler von uns beim Training dabei. Also wir tauschen uns Minimum 2-3 Mal die Woche aus. Die Co-Trainer kommen oft zu uns. Wir können rübergehen. Das ist wirklich, wird gelebt und macht großen Spaß.
Da hast du noch einen interessanten Punkt angesprochen. Die Spieler machen auch oft beim Training der ersten Mannschaft mit. Ich meine, du hast ja einige Spieler, die einen Profivertrag haben. Also es ist ja eigentlich so ein, du hast Halbprofis und Profis im Team. Ist das generell so, dass die Spieler mit einem Profivertrag bei der ersten mittrainieren und du mit den anderen trainierst? Oder also wie ist da die Teilung?
Das hängt von den Jungs ab. Also in der Vorbereitung waren fast alle mit den Verträgen auch dabei und hatten auch die faire Chance, sich nachhaltig für den Kader zu empfehlen. Und dann muss man je nach Situation dann auch einschätzen, was gerade für den Spieler individuell am besten ist. Je nach Spielzeit, Trainingszeit, alles Mögliche. Der Profikader ist natürlich einen Ticken größer als bei uns. Du kannst ihn natürlich auch nicht ins Unendliche aufblähen, weil der Trainer schon auch die Verpflichtung hat, ein Top-Trainingsniveau aufrechtzuerhalten, und mit 30 Mann ein Top-Training zu machen, ist schwierig. Mhm. Das hängt dann aber auch teilweise von Wochenrhythmus ab, wer hat wann Spiele, das ist relativ flexibel und hängt von Verletzungen ab, alles Mögliche. Das ist pauschal schwer zu beantworten, aber der Weg von unten nach oben ist möglich. Ich glaube, so sehr möglich wie dieses Jahr war er, glaube ich, selten. Und trotzdem ist es dann auch manchmal gut, wenn ein Spieler mal 1-2 Wochen bei uns dabei ist und dann wieder viel spielt. Und das ist total individuell. Wichtig ist, dass man die Spieler mitnimmt, dass sie wissen, warum, wieso, weshalb. Und ich glaube, das macht der Verein gut und das ist bislang sehr erfreulich.
Denkst du dir dann nicht auch manchmal, oh Scheiße, jetzt ist der Ansa in der ersten Mannschaft und der steht mir nicht mehr zur Verfügung? Weil, also da werden ja schon teilweise Leistungsträger von dir weggezogen, weil sie halt Leistungsträger sind bei dir und auch das Potenzial haben, mehr zu leisten. Und andererseits kriegst du ja auch Leute runterdelegiert, ne? Was ist, Kurda hat, glaube ich, letztens bei euch mitgespielt, wo ja, glaube ich, auch ganz klar der Anspruch ist, dass da Spielzeit. Maxi Rohr war bei euch, glaube ich, auch unterwegs, ein bisschen Spielpraxis wieder nach der Verletzung zu sammeln. Also ist das nicht auch so eine Position, wo du denkst manchmal, oh, scheiße, irgendwie, ist ja so ein Sandwich.
Ich habe Illy ja jetzt 1,5 Jahre begleiten dürfen. Ich habe ja dann erlebt, wir haben ihn aus Siegen geholt und die Entwicklung bis jetzt war sehr, sehr erfreulich und macht großen Spaß, den Jungen zu begleiten. Und wenn wir ehrlich sind, ist das Allerwichtigste. Genau dieses Beispiel, dafür sind wir da. Und genau das ist der Auftrag des NLZs. Und nochmal, ob wir am Ende 12., 13. oder 14. werden, interessiert am Ende niemand.
Solange der Klassenhalt.
Genau, das ist das große Ziel und da sind wir ehrgeizig genug, das schaffen zu wollen. Aber wenn wir am Ende 14. werden, dafür aber vielleicht 2 Spieler zum Profi-Debüt verholfen haben, haben wir alles richtig gemacht. Wenn wir 8. werden und keiner hat den Sprung geschafft, dann haben wir, glaube ich, weniger richtig gemacht. Von daher ist unsere Daseinsberechtigung die bestmögliche Plattform zu sein, um den Jungs zu helfen, sei es den Sprung zu schaffen oder sei es dann vielleicht auch mal das Becken zu sein, um wieder Spielzeit zu bekommen, um wieder Rhythmus zu bekommen. Das wussten wir von Anfang an und da haben wir große Lust drauf. Von daher wünschen wir allen Jungs das Bestmögliche.
Wie viel Profi, also du kennst ja aus Belgien und aus den Stationen bei Würzburg so das komplette Profi-Dasein. Was würdest du sagen, in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga, wie viel Prozent ist das Profi und wie viel Prozent, also Stadien zum Beispiel, ne, da gibt es bestimmt Spiele, die extrem geil werden, wo die Spieler vor einer Kulisse spielen, die sie nicht kennen und dann gibt es halt ein Spiel, Paderborn 2 gegen Köln 2 oder Gladbach 2, wo ja, genau, aber das sind auch Spiele, wo du, ja, wo nicht so viel los ist. Also wie fühlt sich das an für die Spieler und für dich?
Ich glaube schon ein hoher Prozentteil Profitum, weil du dich auf jeden Gegner sehr, sehr intensiv vorbereiten musst. Die Qualität ist extrem hoch bei allen Mannschaften. Die anderen Mannschaften sind erfahrener als wir. Wir haben dann vielleicht einen Ticken mehr Möglichkeiten, uns intensiv darauf vorzubereiten. Und ihr habt jetzt gerade die Duelle der U-Mannschaften angesprochen. Wir haben gegen Gladbach gespielt, da hat ein Spieler auf dem Platz gestanden, der im Sommer für 2 Millionen von Werder Bremen geholt wurde. Also das zeigt schon, wie viel Profitum da dahinter steckt. Und wir geben unser Bestmögliches. Die Liga ist super spannend, ist, glaube ich, eine super, super, super Plattform für die Jungs. Man merkt es ja auch bei jedem Spiel, wie viele Scouts und Berater bei uns auf der Tribüne sitzen, ist schon Wahnsinn. Deshalb, für uns fühlt sich das komplett Profitum an, wir gehen das auch komplett so an. Wir würden es, glaube ich, nicht viel anders angehen, wenn es die zweite Liga wäre, weil wir einfach den bestmöglichen Job machen wollen und ja die Jungs auch aufs Profitum vorbereiten wollen, weil wir hoffen, dass wir möglichst viele in bezahlten Fußball bekommen.
Deswegen auch marketingtechnisch wahrscheinlich die Umbenennung in Akademie. Das heißt ja nicht, dass alle am Ende so ein Hütchen aufgesetzt bekommen, wenn sie da durchgehen, sondern dem Ganzen noch den Touch. Also das spricht ja auch dafür, was du gerade sagst, dass es deutlich professioneller abläuft einfach beim SCP inzwischen und ihr den auch da nach außen hin quasi diesen nächsten Schritt wieder weitervermitteln wollt. Ne? Weil du hast ja auch gesagt, der Verein, auch wenn du ihn vielleicht jetzt vorher dich nicht so mit beschäftigt hast, aber es ist ja nachweislich bei den Spielern, die insgesamt zum SCP in den letzten Jahren gekommen sind oder auch Trainer, dass man ein gewisses Image hat als Sprungbrett oder wie auch immer, als zweite Chance vielleicht auch. Ne? Also wie siehst du das? Du sagst ja die ganze Zeit noch NLZ, ich weiß gar nicht.
Bei mir hat die Marketingabteilung ist an mir vorbeigegangen. Okay. Ja, ich werde mich bessern. Ich fühle mich noch nicht als Akademiker. Ja, also ich glaube, der Verein, das habe ich ja vorhin schon gesagt, ich glaube, du kannst bei anderen Vereinen mehr Geld verdienen. Aber dafür hast du vielleicht eine schlechtere Plattform, warum auch immer. Der Verein steht komplett für Entwicklung und nochmal in allen Bereichen, sei es Krösche, Wohlgemuth auf der Managerebene oder Roger Schmidt oder Breitenreiter, die hier waren, und wer auch immer der Nächste sein wird, Spieler gibt's ja en masse. Fürich macht jetzt wahrscheinlich morgen Nacht sein Debüt bei der Nationalmannschaft. Du hast einfach ein sehr, sehr ruhiges Umfeld mit extrem viel Vertrauen. Und ich glaube, es gibt Orte, die sind einfach gemacht, damit junge Persönlichkeiten Entwicklung nehmen können. Das kann man gar nicht immer so genau beschreiben. Ich glaube, es gehört ganz, ganz viel dazu, dass man Vertrauen bekommt und dass man auch Freiraum bekommt, dass man auch mal einen Fehler machen darf, ohne dass direkt wie bei den großen Traditionsvereinen, das Brennglas da ist und alles niedermacht. Diese Angst muss hier, glaube ich, keiner haben. Und trotzdem ist der Verein sehr ambitioniert und ehrgeizig und das ist, glaube ich, eine gute Mischung.
Das Brennglas über Tommy Bertels und Ron Schallenberg.
Ja, zum Beispiel. Ja.
Bevor wir gleich zu den Zuschauerfragen kommen, also ihr könnt euch schon mal eure massive Frageliste schon mal rausholen. Eine Frage habe ich noch. Wir hatten Maxi Rohr zu Gast vor nicht allzu langer Zeit im Podcast und er hat da wirklich sehr, ja, würde ich mal sagen, also wir waren alle sehr überrascht, wie kurz davor eigentlich seine Karriere stand, gar nicht dort zu enden, wo sie jetzt ist. Also hat uns wirklich sehr spannende Folge, sollte man sich auf jeden Fall anhören. Und passend dazu hat der Gast, der hier nächste Woche ist, der Ronald Reng, glaube ich, wurde mir gesagt, ein Buch geschrieben, was auch so eine Karriere von so drei Fußballern aus der Vergangenheit über 10 Jahre begleitet hat. Zwei sind, glaube ich, im Profifußball gelandet, einer nicht. Was meinst du, wie viele Fußballer bleiben in so einem NLZ unentdeckt, aus vielleicht total unfairen, natürlich bei dir war es jetzt verletzungstechnisch so ein Thema, ne, aber ist so ein NLZ wirklich so eine Sicherheit, dass da alle richtig gefördert werden, oder geht da echt viel verloren durch vielleicht auch zu viel Professionalisierung?
Da würde ich gerade direkt einmal noch anschließen, weil Tommy Bertels ist ja genau das Paradebeispiel dafür gewesen, ne? Weil der hat ja selber gesagt, mit so Nachwuchsleistungszentren oder sowas wäre er nie zum Profifußball gekommen, weil er dafür gar nicht das Durchhaltevermögen gehabt hätte. Also das dann quasi nochmal zur Ergänzung dazu Frage.
Ja, ich glaube, es gibt viele Beispiele, die relativ, Eli Ansa ist auch ein Beispiel, der erst zur U19, zum zweiten Jahr U19 dann wieder ins NLZ gekommen ist. Also da muss man schon auch kritisch die NLZs hinterfragen, weil ich glaube, in den letzten Jahren gerade der Individualismus schon zu kurz gekommen ist, dass man die Jungs auch ein bisschen freilässt, ohne sie in ein Korsett reinzupflanzen, und sei es Dribbling, sei es Zweikampfverhalten, man hat extrem viel vorgegeben. Die Jungs konnten sich kaum entfalten. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir die NLZs haben, weil es schon auch viele NLZs gibt, die sehr, sehr gut arbeiten. Und ich glaube, doch nicht alles ganz so schlecht ist, wie es dann auch teilweise gemacht wird. Wir haben gerade vielleicht ein bisschen eine schwierigere Phase. Ich bin trotzdem davon überzeugt, dass wir die richtigen Schlüsse ziehen werden und dass es dann auch wieder in die Weltspitze gehen wird, weil das Potenzial ist auf jeden Fall da.
Das ist, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, aber das war Vicky im Interview. Wurde dann auch wirklich gesagt, ey, es ist so, wir trainieren den jungen Spielern, trainieren wir alles an Individualität halt ab. Wir pressen die halt wirklich genau dahin, dass sie nur genau das machen, was sie machen sollen, und nicht mehr ihre eigenen Qualitäten. Und dann, wenn sie in die Profikarriere gehen, wenn sie zu den großen Vereinen gehen, dann erwarten wir so, wo sind denn jetzt die richtigen Typen auf dem Platz, die halt wirklich das zeigen, was sie können. Und das passt dann hier gerade super zu dem, was du sagst. Ich meine, auch
charakterlich, ne?
Genau. Ich meine, du bist jetzt noch nicht so lange im Nachwuchsbereich dann da ja tätig, aber merkt man sowas, dass da jetzt wirklich so ein Umdenken stattfindet? Ich meine, klar, jetzt speziell bei Paderborn, dass man jetzt so merkt, so von wegen, hey, wir müssen den Spielern halt deutlich mehr Freiraum geben, so im Vergleich zu, ja, Jahre davor.
Also ich kann jetzt erstmal nur über unser NLZ sprechen, und bei uns ist es auf jeden Fall so, dass wir uns relativ häufig auch kritisch hinterfragen und schon auch immer wieder in Frage stellen, was wir die letzten Wochen gemacht haben. Natürlich ändern wir nicht die komplette Marschroute, aber wir sind sehr, sehr offen für Input. Wir hatten jetzt zum Beispiel Heiko Westermann vom DFB da, der uns über Strafraum, Verteidigung des Strafraums einen Vortrag gehalten hat. Und aus ganz vielen Möglichkeiten holen wir uns Input und versuchen da jeden Tag ein bisschen besser zu werden. Wir hören uns auch die neue Reform vom DFB an, diskutieren da auch drüber. Wir haben auch immer wieder Sitzungen mit allen Trainern aus dem NLZ. Deshalb glaube ich, dass wir da schon gut aufgestellt sind. Und trotzdem können auch wir vieles besser machen. Aber gerade das Thema Individualität und dieses offensive Spiel, dribbeln, mutig sein, dafür steht der Verein, und dafür wollen wir auch im NLZ stehen. Und ich glaube, dass wir da einen ganz ordentlichen Job machen, glaube ich.
Den Ergebnissen nach, ja.
Genau, jetzt, wenn wir jetzt ein bisschen auf die Uhr gucken, ist es schon sehr, sehr spät. Wir haben viel gesprochen, wir wollten auch noch ein bisschen Raum für die Fragen geben. Ein letztes Thema noch, was wir eigentlich jeden Gast fragen, zumindest wenn ich in der Sendung bin. Was ist dein persönlich größter Traum, den du mal dir und deiner Familie, kann beruflich, aber auch privater Natur sein, verwirklichen möchtest?
Jetzt bin ich unvorbereitet.
Normalerweise sage ich das immer am Anfang, habe ich vergessen.
Fies. Erstmal live und dann so eine fiese Frage am Ende.
Wir schneiden das dann nachher zusammen.
Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man als Familie gesund bleibt. Das ist das Allerwichtigste. Ich glaube, als Sportler hast du schon immer so ein kleines Streben nach dem Maximum. Es wäre schon ein Traum vielleicht irgendwann mal. Das muss nicht heute, das muss auch nicht morgen sein. Vielleicht nochmal eine Etage höher auch zu trainieren, vielleicht dann mal im ganz professionellen Bereich, ob man das schafft, keine Ahnung. Ziele kann man trotzdem haben und ansonsten, ihr habt ja auch Kinder, ist es glaube ich wichtig, dass die Kinder groß werden und dass man denen halbwegs was Vernünftiges mitgibt, dass sie dann irgendwann gesattelt sind, um vernünftig ins Leben zu gehen. Ich glaube, das ist die größte Aufgabe als Eltern und die ist, glaube ich, noch schwerer, als in der Mannschaft zu trainieren.
Um den Schwung zu den Fans und zu den Menschen, die hier im Auditorium sitzen, zu bekommen. Du hast eingangs gesagt und auch uns im Vorgespräch schon, du bist sehr beeindruckt, dass so viele Zuschauer bei euren Spielen dabei sind in der Arena. Vielleicht in drei Worten, was erwarten denn Fußballfans, was erwartet Fußballfans, wenn sie zu einem Spiel von euch kommen?
Drei Worte, Moment, das reicht. ja, offensiv, intensiv und ich glaube, bodenständige Jungs. Also ich glaube, bei uns ist die Gefahr höher, dass es 4-4 ausgeht als 0-0. Ja, das wär vielleicht besser als drei Worte zum Beschreiben.
Kennen wir irgendwo aus der Vergangenheit. Kommt gut an bei uns. Er tippt übrigens immer 4-0, jedes Spiel. Seit Jahren.
Ist gut, ja. Es klappt. Würde ich nehmen.
Es hat einmal geklappt.
Einmal hat es geklappt. In den letzten
4 Jahren. Also der steht auch im Stadion und flucht dann, wenn das 5-0 fällt. Das ist der einzige,
glaube ich. Minute oder so, ja? Bitte.
Wirklich schon erlebt. Ja. Gut.
Ja, dann die Zuschauerfragen. Der Hannes hat ein Mikro und... Bitte? Jawohl, ja, gut. Hannes würde dann, genau, danke. Vielleicht sagt er kurz vorher euren Namen, so dass wir so eine persönliche Note drin haben.
Ja, Thorsten Mohr, Mörchen. Ich denke mal, die Massen werden mich kennen. Dennis, ich möchte dir erstmal ein ganz großes Kompliment machen, denn vom ersten Spiel hat man schon gesehen, wie deine Handschrift ja ist in der Mannschaft. Denn ich bin absolut beeindruckt, wie ruhig die Mannschaft bleibt, selbst in Druckphasen des Gegners oder auch bei Rückständen, so kontrolliert und ruhig weiterzuspielen. Also habe ich selten eine Mannschaft in dieser Altersstruktur gesehen. Also dazu erstmal ganz großen Respekt meinerseits, muss ich jetzt sagen.
Dankeschön.
Und ich denke mal, ich kann durchaus so, zumindest so ein bisschen von der Vergangenheit sagen, dass es ne, so ist. Den ganzen Kontext und so. Noch ganz kurz, du hattest vorhin, um da vielleicht einmal ganz kurz nochmal den Schwenker zu machen, gesagt, du hattest nie Kontakte nach Paderborn. Hast du auch damals mit Mainz 05 niemals den Padercup mitgespielt? Warst du da damals schon verletzt gewesen?
Jetzt gute Frage. Also ich weiß nicht, warum ich ihn nicht gespielt habe, aber ich habe nie aktiv daran teilgenommen. Ich glaube, zu der Zeit war ich aber fit. Vielleicht habt ihr uns damals einfach nicht eingeladen. Das, ich glaube, da dran liegt.
Ah. Es gibt nichts, was Mörchen nicht weiß.
Ja,
das ist echt schon beeindruckend. Vieles gibt es, was.
Hallo erstmal, Julian mein Name. Ich habe zwei Fragen. Zum einen, du hast schon Illy angesprochen, Elias Ansa. Was erwartest du noch von ihm oder wie traust du ihm seine Karriere zu? Meinst du, er kann den ganz großen Sprung schaffen?
Ich glaube, das ist... Wenn man seine ersten Spiele im Profibereich macht, dann ist natürlich auch extrem viel Euphorie dabei und ich kann auch jeden Fan verstehen, der vielleicht das ein oder andere Mal ungeduldig ist und sich ein bisschen mehr wünscht. Ich glaube, dass das eine Phase ist, in der es sehr, sehr wichtig ist, dass Illy vor allem ruhig und konzentriert bleibt. Er hat großes Potenzial, er hat unfassbare physische Voraussetzungen und es liegt nur an einem und das ist er selber, wo die Reise hingeht. Er bringt viel mit, nur jetzt hat er den ersten kleinen Sprung geschafft und jetzt ist die Schwierigkeit, sich nachhaltig durchzusetzen, um auch ehrgeizig genug zu sein, dass du besser bist als alle anderen, weil wenn du besser bist, dann stellt dich der Trainer auch auf. Er wird keine Geschenke bekommen, das ist auch gut so. Das würde ihm nicht fördern. Ich habe aber schon die Hoffnung und ich kenne ihn ganz gut, dass ich glaube, dass er wirklich ein guter Stürmer werden kann, wenn er auf dem Boden bleibt und wenn er weiter hart arbeitet. Und das, da bin ich sehr optimistisch.
Okay, und dann noch eine zweite Frage, das ist jetzt dann eher nicht zu deinem Bereich, sondern eher die Profis betrifft. Du hast ja letztes Jahr noch die U19 gemacht, hast da auch gegen Schalke 04 gespielt, hast ja auch vorher von deiner Tätigkeit als Scout berichtet. Dann hast du ja auch gegen Mattes Hansen gespielt in der U19. Hast du dann eventuell auch den Tipp an Kwasniok oder so weitergegeben? Schaut euch den Jungen mal an, verpflichtet den vielleicht?
Nee, also da sind die ist die Scouting-Abteilung der Profis super aufgestellt. Die machen einen sehr, sehr guten Job. Es war aber auch nicht so schwer zu sehen, dass Mattes schon ein sehr, sehr guter Spieler in dem Altersbereich ist. Hat auch gegen uns in beiden Spielen, sowohl im Ligaspiel als auch im Pokalfinale gespielt. Und ist auch beeindruckend, wie schnell er sich angepasst hat. Hat ein Spiel bei uns gegen Fortuna Düsseldorf gemacht. Und danach hat er ja wirklich mit dem Pokalspiel war, glaube ich, das erste Spiel, jedes Spiel von Anfang an gespielt. Also ganz, ganz spannendes Talent, da erhoffe ich mir auch sehr, sehr viel, macht einen sehr, sehr reifen Eindruck schon für sein Alter, wirklich guter Spieler.
War das ein Ausrufezeichen? Also ich meine, so einen Spieler vom FC Schalke 04 zu holen, der ja dort auch Kapitän war, glaube ich, ne? Ich meine, der ist jetzt hier Stammspieler, wird im Fernsehen jetzt inzwischen auch über den grünen Klee gelobt, dass es für das Alter enorm ist, auf der 6 oder 8 zu spielen in dieser Verfassung?
Ja, im Nachgang war es, glaube ich, ein Sensationstransfer. Ja, zu dem Zeitpunkt war Schalke, glaube ich, hat nicht ausreichend Druck gemacht, um das Ding schnellstmöglich zuzumachen. Und das ist eben dann auch eine große Stärke vom Verein, solche Talente zu erkennen. Ich glaube, trotzdem ist jeder so ein bisschen überrascht, wie schnell er sich angepasst hat. Das ist schon beeindruckend und auch da kann es mal vielleicht mal eine Schwächephase geben, ist völlig normal. Aber Stand jetzt macht er das wirklich super und da ist auch jeder, glaube ich, sehr, sehr glücklich drüber.
Wir werden ihn übrigens nicht in den Padercast einladen, vorerst, wenn alle, die bei uns da Gast waren, sind relativ schnell irgendwo abgeworben worden. Also
freue dich auf das nächste Angebot.
Es könnte morgen das Telefon.
Nur Spieler, oder?
Steffen Baumgart war auch hier zu Gast. Und Markus Krösch.
Ja, aber das ist gut.
Ja, so.
Ich bin Christopher und wollte erstmal nochmal Danke sagen an das Fanprojekt und an euch vier, dass ihr das hier macht. Für mich kleiner Fan-Moment und ein bisschen surreal, Leute, die laut meiner Podcast-App ich in den letzten 2 Jahren 140 Stunden zugehört habe, jetzt mal so live zu sehen.
Danke.
Von daher, ja, an euch vielen Dank. Und an dich natürlich auch, dass du dir die Zeit nimmst, obwohl du sehr oft gesagt hast, wie stressig dein Job ist. Mich würde interessieren, was war der talentierteste Spieler, mit dem du je zusammengearbeitet hast?
Boah, auch gute Frage. Muss ich kurz überleben. Ich glaube, Shinji Kagawa war außergewöhnlich talentiert, war aber in einer Phase, in einer sehr, sehr späten Phase seiner Karriere, hatte körperlich schon größere Probleme auch. Trotzdem hat man jedes Mal, wenn der Ball an seinem Fuß war, hat man gesehen, dass das unfassbar viel Qualität ist. Dazu sehr, sehr bodenständiger Mensch. Man muss sich vorstellen, dass der in Tokio nicht auf die Straße gehen kann, weil dann Tausende von Menschen sich um ihn rum tümmeln. Das kennen wir aus Deutschland nicht. Also das ist ein Volksheld. Der talentierteste war, glaube ich, eine Leihgabe von Manchester City, Alex Garcia, Spanier. Hat Premier League Spiele gemacht, hat La Liga Spiele gemacht. Also ich habe noch nie so einen talentierten Spieler gesehen. Rechter Fuß, linker Fuß, Kopfball, er konnte alles. Hat leider, warum auch immer, da möchte ich jetzt nichts zu sagen, nie so ganz den Sprung geschafft, aber von seinem reinen Talent war er unfassbar. Und das war eine große Freude, ihn Fußball spielen zu sehen.
Ja, ich habe auch noch eine Frage. Also Ruben, erstmal mein Name.
Der Bierspender.
Genau, der Bierspender. Und zwar, es geht ja so langsam Richtung Winter. Und ich war zum Beispiel auch 2016 mit einem Trainingslager mit 14 anderen. Also ich kann das jedem nur mal empfehlen, nochmal mitzufahren. Und da geht die Frage hin, fahrt ihr vielleicht auch mit der ersten Mal zusammen ins Trainingslager? Oder es war ja jetzt vorletztes Jahr, glaube ich, ist die zweite auch ins Trainingslager in die Türkei geflogen. Das war das erste Mal, glaube ich. Also ich weiß das auf jeden Fall aus dem Trainingslager, dass damals sogar RB Leipzig mit der zweiten, ich glaube ihrer, die hatten damals noch eine zweite Mannschaft und der U19 noch mitgeflogen ist. Bremen hatte auch die erste und die zweite dabei plus U19. Also wäre sowas mal eine Überlegung wert, weil da kann man sich ja, glaube ich, noch besser austauschen.
Ja, wäre mit Sicherheit schön. Ist jetzt dieses Jahr nicht geplant. Ich glaube, das ist für einen Verein auch ein Riesenaufwand mit so, und natürlich auch eine Kostenfrage, mit so vielen Leuten dann in ein Trainingslager zu fahren. Wir haben eine relativ kurze Vorbereitung im Winter, weil wir sehr, sehr früh wieder einsteigen. Deshalb bin ich gar nicht Fan davon, jetzt wegzufliegen, weil wir gute Bedingungen auch in Paderborn haben. Wir haben Kunstrasen mit Rasenheizung. Ja, kommt schon wieder, Entschuldigung. Ja.
Die Trainingsbedingungen.
Ja. Ja, ist aber wirklich gut. Es gibt, je nachdem, in welche Region du im Winter fliegst, sei es die Türkei, kannst du große Probleme mit Regenfällen haben. Kann sein, dass du komplette Trainingstage verpasst. Trainingslager ist immer schön, weil du die Truppe geschlossen am anderen Fleck hast, meistens in der Sonne. Trotzdem muss es passen und ist dann auch eine Geldfrage, ganz einfach. Und deshalb werden wir zu 99% hierbleiben und da habe ich auch überhaupt gar keine Probleme mit.
Hallo erstmal. Ich heiße Lukas und bin selber Fußballtrainer und da würde ich gerne mal die Frage an dich stellen, Dennis. Wie gehst du? Du hast ja eben schon beispielsweise darüber geredet, wie Spieler jetzt oder Mörchen war es eben, dass die Spieler relativ gut mit Drucksituationen umgehen. Wie gehst du denn mit Drucksituationen um, auch neben dem Platz als Trainer? Und wie ist es vor allem oder welche Tipps würdest du jungen Trainern so mit auf den Weg geben für die Trainerkarriere, wenn sie sagen, sie würden sich da gerne ein bisschen weiter informieren und weiterbilden?
Also die erste Frage, ich glaube, die Spieler kann man bestmöglich auf Drucksituationen vorbereiten, indem man auch im Training immer wieder Drucksituationen erstellt. Sei es über Regeln, über veränderte Feldergrößen, über ja einfach auch ein bisschen Stress ins Training reinbringen. Und dann ist es auch trotzdem immer eine Charakterfrage. Als Trainer hilft dir, glaube ich, sehr, sehr viel Erfahrungswerte. Jedes Spiel hilft dir, jedes Spiel ist anders. Es wird sich nie ein Spiel wiederholen. Wir hatten jetzt am Wochenende eine Schiedsrichterentscheidung zum Beispiel, die so nie mehr kommen wird. Und das sind alles Erfahrungswerte, die man mitnimmt. In Belgien, habe ich ja schon gesagt, hatten wir zum Beispiel eine Phase, wo wir kurz vorm Rausschmiss standen. Dann hat Bernd Hollerbach auch noch eine rote Karte bekommen, war für 2 Spiele gesperrt und dann kurz vor Weihnachten stand ich an der Seitenlinie und es ging um alles. Natürlich hast du mit dem Cheftrainer dann die Vorbereitung gemacht und trotzdem musst du dann der Presse erklären, die dann in solchen Momenten natürlich auch immer happy ist, dass sowas passiert, warum du das dann besser machst als der Cheftrainer, was ja kompletter Schwachsinn ist. Das sind dann Momente, die nimmst du mit und ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man ein gutes Umfeld hat, mit denen man auch sprechen kann, weil es definitiv Phasen gibt, die dann auch mal unangenehmer sind und trotzdem auf dem Level, wo wir uns jetzt noch bewegen, macht man sich, glaube ich, selber den größten Druck, weil man natürlich extrem ehrgeizig ist. Und wie kann man sich als Jugendtrainer verbessern? Ich glaube, auch da geht es sehr, sehr viel über Erfahrungswerte. Sich viele Fußballspieler anschauen, sich, wenn es geht, vielleicht auch mal Trainingseinheiten anschauen, vielleicht auch mal das Gespräch suchen. Und ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Indikator ist, dass die Spieler gerne ins Training kommen, dass sie Bock aufs Training haben, dass die nach dem Training kaputt sind, auch wenn sich das relativ einfach anhört. Aber keine Ahnung, wenn man eine Stunde oder 90 Minuten Zeit hat, dann sollte da schon auch was passieren. Ich glaube, dass im Jugendbereich Taktik noch nicht so wichtig ist, sondern es ist wichtig, dass dass positionsbezogen die Jungs alles drauf haben, was sie drauf haben müssen. Dass ein Innenverteidiger Zweikämpfe gewinnen kann, dass er einen Kopfball spielen kann, dass er vielleicht einen langen Ball schlagen kann. Und ein rechter Verteidiger eine Flanke schlagen kann. Ich glaube, das ist so ein bisschen verloren gegangen, auch aus den Positionen rauszudenken, dass jeder es wird oft von den Basics gesprochen. Und was sind die Basics? Da muss man dann auf jeder Position schauen. Und ob man dann 4-3-3 perfekt anlaufen kann, ist, glaube ich, uninteressant. Das ist vielleicht auch ganz gut, wenn die Jungs weniger Informationen kommen, weil sie dann selber Entscheidungen treffen müssen. Und je höher die Jungs dann kommen, desto mehr Zeit hat man dann auch im Detail zu arbeiten. Das wäre jetzt mal so ein Tipp.
Kann man bei dir hospitieren?
Ja, bestimmt. Also wenn,
wollte ich jetzt nicht.
Wollte noch keiner bei mir hospitieren, aber
vielleicht haben wir jetzt ja einen.
Ist bestimmt möglich, ja.
Glaube ich noch.
Ich würde, also Hannes vom Fanprojekt, ich würde gerne noch eine Frage anschließen. Du hast ja eigentlich als junger Mensch alles auf eine Karte gesetzt und man hat ja gehört, dass nicht alles vielleicht so gekommen ist, wie du das als junger Mensch erhofft hast. Wir haben ja nächste Woche diese Veranstaltung zur psychischen Gesundheit. Es gibt auch so junge Menschen, die vielleicht nicht Fußballer werden, aber so vielleicht auch an Punkten in ihrem Leben sind, wo sie nicht weiterkommen. Was war dein persönliches, was war deine persönliche Hilfe, um positiv zu bleiben? Vielleicht kannst du uns da noch mal einmal mitnehmen, weil ich glaube, das ist auch das, was eben beim NLZ aufkam. Da gibt es wahrscheinlich ganz viele Jungs, die von heute auf morgen im wahrsten Sinne vor die Tür gesetzt werden, weil es dann doch nicht reicht. Was würdest du jungen Leuten mitgeben, so aus deiner eigenen Erfahrung?
Mein großer Rückhalt war immer das Elternhaus. Da habe ich bedingungslose Unterstützung bekommen und da wusste ich, egal ob es gut läuft, dann wirst du vielleicht auch mal geerdet. Und wenn es schlecht läuft, konntest du immer kommen und hast jemand gehabt, ohne dass du vielleicht immer über alles sprechen musstest, aber die Personen konnten sich in dich reinversetzen und wussten, wie es dir geht. Und wenn man eine Person so lange kennt, weiß man, glaube ich, auch, was man machen muss, damit es einem ein bisschen besser geht. Deshalb ist in meinem Leben das Umfeld sehr, sehr wichtig. Ich glaube, die Größe des Umfelds ist nicht entscheidend, sondern die Qualität hört sich vielleicht blöd an, aber die Bindung zu seinem Umfeld, dass man vielleicht 1-2 Personen um sich hat, denen man blind vertrauen kann und das dann auch in Anspruch nimmt, weil kein Mensch der Welt kann mit allem immer alleine je nach Schwere fertig werden. Es ist, glaube ich, auch eine riesengroße Stärke, gerade jetzt dann auch im Fußball vielleicht auch mal Schwäche zeigen zu können. Da ist ja heutzutage Gott sei Dank viel passiert. Das war vor ein paar Jahren noch anders. Kein Mensch ist perfekt. Auch wir Trainer treffen sehr, sehr viele falsche Entscheidungen. Das kann man auch mal zugeben. Das ist überhaupt kein Thema. Denn was ich gelernt habe, ist, je schwerer die Situation war, desto mehr lernst du draus und desto stärker kommst du eigentlich zurück. Und wenn du so ein Grundvertrauen in dich selber hast und weißt, irgendwie wird es schon weitergehen, dann kann man, glaube ich, relativ gut alles überstehen. Und manchmal dauert es ein bisschen länger und manchmal geht es ein bisschen schneller, aber es geht immer weiter. Und das ist das Schöne im Leben.
Ja, hi Dennis, ich bin Ben. Und da du hier alle Fragen sehr bereitwillig und lang auch noch beantwortest, wird das hier wahrscheinlich noch eine sehr, sehr lange Veranstaltung werden. Das ist so ein bisschen der guten Tat. Ja, du hast aber auch von deinen zwei kleinen Kindern erzählt. Mich würde noch immer eins interessieren, was mich immer schon umtreibt. Wir können das ja mal vom SC Paderborn ein bisschen lösen. Da bist du vielleicht ein bisschen auch befangen oder so. Kennst die Jungs auch gut aus der Trainingsarbeit. Aber für mich ist immer eine große Frage, wo ist eigentlich dieser Unterschied? Was macht es aus, den Sprung vom Jugendbereich in den Erwachsenenbereich. Warum werden diese totalen Überperformer, die wir da haben im Jugendbereich, über die ja auch berichtet wird, die da auch Nationalmannschaft spielen, nehmen wir jetzt mal ein prominentes Beispiel, den Herrn Moukoko, der im Übrigen eine großartige Karriere macht. Er spielt ja bei Borussia Dortmund da im Profikader, der hat es ja geschafft, ne? Aber der hat ja in der Jugend alles laut Presseberichten in Grund und Boden geschossen. Und da haben wir ja alle den nächsten Weltstar hier aufgrund unserer medialen Sachen, die wir da alle gehört haben, erwartet. Oder man kann das ja auch international sehen. Mir fällt jetzt gerade nur der Ødegaard an. Ich weiß nicht, wie der sich ausspricht. Der jetzt mittlerweile übrigens, ich glaube, noch bei Arsenal spielt und hervorragend. Aber da hat man ja immer so gedacht, Mensch, wo ist das? Und das kann ich kleiner denken oder groß. Das waren jetzt so prominente Beispiele. Wie würdest du es einem erklären, der nicht so eine Anbindung an den Fußball, an den Profifußballer hat wie du, sondern wie die, wir meisten hier sind relativ weit vom Profifußball entfernt gewesen. Wir waren nicht an der Tür. Ja, Andreas, bei dir sah das anders aus. Du bist knapp von der ersten Mannschaft hier beim SC Paderborn entfernt. Ich sehe dich oft auf dem Rasen, sage ich ganz ehrlich, vor dem Spiel. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Da hast du es deutlich weiter geschafft als ich, da hast du recht. Aber das sieht man uns beiden ja auch an. Ne, und aber mal ganz ernsthaft, da gibt's so viele, ich glaube, dass das eine Frage ist, die treibt viele um. Wo ist dieser Unterschied? Warum schaffen das diese totalen High-Performer dann nicht im Profibereich?
Die Frage umtreibt uns auch extrem, weil wenn man den Schlüssel hätte, wäre es relativ einfach, möglichst viele Jungs nach oben zu bringen. Ich glaube, das ist vielschichtig. Man muss jeden Fall einzeln betrachten und trotzdem gibt's in meiner Meinung kann sein, jetzt wenn Lukas hier stehen würde, der wird vielleicht was ganz anderes sagen. Meine Meinung ist aber, dass es da mehrere Faktoren gibt. Ich habe vor einem Jahr oder so ein sehr, sehr interessantes Interview von Thomas Tuchel gesehen, der ja auch als Jugendtrainer angefangen hat, der auch längere Zeit in NLZs gearbeitet hat, in Augsburg und in Mainz und auch beim VfB Stuttgart. Und er hat gesagt, der entscheidende Faktor, um Profi zu werden, ist Widerstandsfähigkeit. Ich habe mir das angehört, ich habe mir da Gedanken drüber gemacht und ich habe relativ schnell gemerkt, das war dann auch in der Zeit, als ich U19-Trainer war, dass er nicht Unrecht hat, zumindest mit dieser Aussage, denn gerade diese Überflieger im Juniorenbereich sind oft körperlich weiter als die Jungs in ihren Jahrgängen. Und müssen dann, weil sie besser sind, weil sie körperlich weiter sind, natürlich in ihrem Altersbereich weniger Widerstände überwinden als ein Junge, der vielleicht erstmal schlechte Voraussetzungen hatte, aber jeden Tag hart an sich gearbeitet hat und dann von Underperformer zu dem im Profibereich dann zum High-Performer wird. Da gibt's ja Beispiele, Marco Reus, Kevin Großkreuz, die ja eigentlich einen Werdegang, Marco Reus wurde, glaube ich, aussortiert bei München.
Ganz so gut, oder, allen, weil er zu genau, klein war. Ne?
Weil es einfach Zeit braucht, um die körperlichen Voraussetzungen im Männerbereich sind ganz anders als im Juniorenbereich. Die erfahrenen Profis haben alle schon ein paar Spiele, ein paar Trainingseinheiten auf dem Buckel. Die U19-Spieler kommen relativ unbeholfen nach oben. Das kann dir helfen, eine gewisse Unbekümmertheit. Trotzdem geht's darum, im Profibereich, es geht um Arbeitsplätze und es geht darum, jemanden zu verdrängen, und du musst besser sein, du musst nachhaltig besser sein als ein erfahrener Spieler. Und das ist der entscheidende Faktor. Dafür musst du Widerstandsfähigkeit haben, dafür musst du vielleicht auch mal unangenehm sein, dafür musst du härter arbeiten als die anderen. Und dafür brauchst du ganz, ganz viel Willensstärke, brauchst körperliche Voraussetzungen, brauchst technisch-taktische Voraussetzungen. Und dann kommt da schon einiges zusammen und dann kommt noch ein ganz großer Faktor zusammen. Du brauchst auch ein bisschen Glück, du brauchst ein bisschen Timing, du musst zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, dass ein Trainer etwas in dir sieht und auch diesen Mut hat, dich zu bringen. Denn wir brauchen uns nichts vormachen. Ich glaube, der Druck auf Trainer ist heute größer als vor 15 oder 20 Jahren. Und du wirst teilweise nach 3, 4 schlechten Spielen komplett hinterfragt. Und es gehört immer Mut dazu, einen jungen Spieler reinzuwerfen. Denn ein erfahrener Spieler ist die Wahrscheinlichkeit erstmal höher, für das eine Spiel erfolgreich zu sein. Nachhaltig ist vielleicht dann besser, den jungen Spieler zu bringen. Trotzdem müsste sich, glaube ich, auch das Klima in Deutschland wieder ein bisschen ändern, weil ich kenne das aus Belgien. In Belgien ist es so, dass du kaum Fernsehgelder bekommst und dafür dich komplett über Transferlöse wirtschaften musst.
dementsprechend hast du einen großen Druck, junge talentierte Spieler relativ früh auch im Herrenbereich Spielzeit zu geben. Und ich glaube, wir geben in Deutschland unseren jungen Talenten zu spät Spielzeit im Herrenbereich. Und je mehr Spielzeit, und da gibt's auch Statistiken, wir sind in Deutschland im Vergleich zu Frankreich, Portugal, England, Belgien, Holland, sind wir weit hinten dran, was Spielzeit junger Spieler im Herrenbereich geht. Und ich glaube, je mehr Spielzeit sie bekommen, desto früher werden sie adaptieren und desto größer werden auch die Sprünge sein, weil das Talent haben sie, nur sie brauchen auch den Platz und den Raum und die Zeit, um sich entwickeln zu können. Deshalb geht der eine Teil vom Spieler aus, und das ist ein ganz großer Teil, denn du brauchst diese Widerstandsfähigkeit. Und das andere ist auch das Timing, das Umfeld, ja, der Grund, um wachsen zu können. Und deshalb ist das vielschichtig, ist komplex, ist aber sehr, sehr spannend, und auch da kann man, glaube ich, noch, haben wir alle viel Luft nach oben, um das in Zukunft noch besser zu machen.
Ja, das so hört, war Louis van Gaal sehr mutig, ne, zu seiner Zeit in München.
Unfassbar mutig. Unfassbar mutig. Ich glaube, das ist einer der mutigsten Trainer generell. Das war ja nicht nur in München so, sei es bei Ajax, ist er ja mit einer ganz jungen Mannschaft, hat er die Champions League gewonnen oder war im Finale zumindest, genau, dann Barcelona. Ich glaube, er ist ein unangenehmer Trainer für jeden Verein, aber ist ein sehr, sehr guter Trainer, der klare Prinzipien hat und dem es egal ist, ob ein Spieler 16 oder 34 ist. Und ich glaube, für den extremen Erfolg der Bayern über ein Jahrzehnt ist auf jeden Fall Louis van Gaal ein ganz, ganz großer Faktor.
Muss man sich mal bewusst machen, ne?
Bartstuber, Müller, Alaba. Hargreaves. Ja. Nee, das war ein bisschen war früher, davor, ne? Aber Schweinsteiger hat ins Zentrum gezogen, Alaba, das war schon Wahnsinn. Ein
paar Nationalspieler dabei rausgekommen.
Aber ihr seid so weg. Eigentlich, wenn man sich unseren Saisonstart anguckt und guckt, wer jetzt gelegentlich in der Startelf steht, mit Mathis Hansen eben angesprochen und Ansa. Also, also auch bei Lukas Kwasniok war das ja, also die Startelf sieht jetzt doch schon deutlich anders aus als zum Beginn der Saison. War auch mutig in der Hinsicht so ein bisschen, ne? Also Hansen, dass der dann, hat das glaube ich seit Cottbus dann fast jedes Spiel gemacht.
Jedes Jahr.
Ja. Also, aber ich meine, das passt ja auch. Ist auch mutig von Lukas, der absolut sicherlich nicht unkritisiert war. So,
ich will dazu nur noch anfügen, es gibt ARD oder WDR-Mediathek, gibt es noch eine ganz interessante Doku, wo mehrere Jugendstars begleitet wurden über mehrere Jahre, wie zum Beispiel Jonathan Tah, wo man dann auch sehen kann, wo es gescheitert hat und wo es funktioniert hat. Die fand ich sehr interessant zum Angucken.
Ja, hallo Dennis, ich bin Hendrik. Meine Frage wäre, welche Fanszene oder Fanszenen haben dich am meisten beeindruckt und wodurch?
Auch gute Frage. Also ich war beeindruckt nach dem Schalke-Spiel oder während der Schlussphase des Schalke-Spiels. Bisschen Gänsehaut gehabt. Es war wirklich super, super
still. Ich will jetzt nicht so viel Lob hier über Schalke hören. Das ist nicht so gut hier in
Paderborn. Unsere Fans. Ja, unsere Fans nach dem Schalke, nach dem Sieg gegen Schalke.
Wenn ich immer so Schalke höre, so kriege ich bei mir alle Alarmleuchten an.
Er meinte schon unsere.
Die habe ich eher ruhig empfunden in dem Spiel, aber also das war super. Ich habe mein einziges Zweitligaspiel vor 60.000 in Stuttgart gemacht. Das war auch beeindruckend. Die sind an dem Tag aufgestiegen, wir abgestiegen. Also war da eine ausgelassene Stimmung nach dem Spiel. Wir haben extrem lange gebraucht, um aus dem Stadion rauszukommen. Es war alles ein bisschen blöd. In Belgien ist Standard Lüttich extrem spannend. KV Mechelen ist vielleicht nicht jedem Begriff. Super, super, super spannend. So ein bisschen Pauli aus Belgien. Und glaube, in der zweiten Liga, Pauli ist noch super, ist eine super Stimmung. Ich glaube aber, wir müssen uns auch nicht verstecken, gerade wenn solche Spiele wie der Sieg über Schalke, dann ist immer was los. Und auch wir bei der U21 fühlen uns extrem unterstützt, kriegen extrem viel positives Feedback. Das macht großen Spaß und das merkt man auch richtig, wie gut das den Jungs tut. Von daher, finde ich, sollten wir uns auch nicht kleiner machen, als wir sind.
Ich hatte noch eine Frage, und zwar in der Zeit, wo du arbeitslos warst, Also eigentlich seid ihr ja dann, ich glaube, die meisten, wenn die freigestellt sind, sind die immer noch beim Verein tätig. Aber in der Zeit hast du da auch hospitiert bei größeren Vereinen. Es gibt ja Trainer, die dann zum Beispiel mal nach England fliegen, bei Chelsea, Arsenal oder bei Barcelona oder so hospitieren, sich das mal angucken, wie es ihnen gefällt und so, und da auch Sachen mitnehmen.
Wollte ich, war klarer Plan, nur Corona hat auch da einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil die Bestimmungen in den Fußballvereinen natürlich extrem waren. Wir hatten Phasen, wo wir jeden Tag getestet wurden, deshalb war das zu der Zeit leider nicht möglich, habe aber viele, viele Gespräche mit Trainern geführt. Es gibt mittlerweile auch ganz gut die Möglichkeit, sich übers Internet so ein paar Sachen anzuschauen, und das ist möglich, wäre aber trotzdem auf jeden Fall schöner gewesen, wäre auch eine Riesenbereicherung gewesen, dem einen oder anderen Trainer über die Schulter schauen zu dürfen. Vielleicht dann in der nächsten Phase, die hoffentlich nicht so schnell kommt.
Genau, vielleicht nochmal, um hinzuzufügen zu der Frage davor. Also ich denke, es gibt zwei Spiele jetzt in dieser Saison, wo du dich sicherlich darauf freuen kannst, Heimspiele. Ich denke, die beiden Spiele sind dir bewusst, oder?
Lippstadt auf jeden Fall als nächstes und Rückrunde Aalen wurde ich schon informiert, ja, dass da etwas genau. los sein könnte.
Genau, ich denke, das wird nochmal ganz spannend. So, ich sehe eine letzte Frage, okay? Dorsten Roth.
Ja, ganz kurz, wir haben jetzt gerade von Mokoko gehört, der hat heute dreimal für unsere U21 genetzt gegen Bulgarien. So viel da vielleicht einmal zu. Ganz kurz zu Ili Ansa noch. Der ist jetzt oben, der kommt auch nicht wieder runter. Und er wird ja oder wurde ja auch von verschiedenen Personen als eins der größten Talente im deutschen Profifußball oder im deutschen Fußball gehandelt. Ist das wirklich an dem, und kann man das durchaus so benennen?
Die erste Frage kann ich dir schwer beantworten, weil auch da wird man die Entwicklung sehen müssen, und wenn er über einen längeren Zeitraum keine Spielzeit bekommt, kann schon sein, dass er auch wieder bei uns dabei sein wird. Ich würde mir für den Jungen wünschen, dass er nie mehr bei uns dabei sein wird. Das wäre, glaube ich, für den ganzen Verein schön. Wir freuen uns trotzdem auch, wenn er mal vorbeikommt. Und die zweite Frage: Ich möchte mich da bei solchen Superlativen zurückhalten, weil da ist keinem geholfen. Er ist talentiert, er ist spannend. Dieses Profil, so glaube ich, jeder im Fußball mit der Größe und dem Tempo. Und alles andere müssen wir ganz in Ruhe schauen, was passiert. Wir wünschen uns alle das Maximale, wissen trotzdem auch, dass wir gut daran tun, den Ball möglichst flach zu halten.
Es gab mal eine Aussage von Jürgen Klopp zu Marvin Ducksch. Das war ja auch mal das größte Stürmertalent in Deutschland, hatte Jürgen Klopp mal gesagt. Marvin war ja auch mal in Paderborn, und ich glaube, da muss man immer sehr vorsichtig sein, was dann daraus wird.
Ja, ich habe schon viele neue Messis gesehen, und das ist einfach, man tut den Jungs keinen Gefallen, so einen großen Rucksack aufzusetzen, weil das ist ohnehin schon, man kann sich vorstellen, was mit dem Jungen passiert. Der hat sein erstes Spiel in Magdeburg gemacht. Dann haben alle Jungs mittlerweile Social Media, dann kann man sich vorstellen, was auf den Jungen einprasselt, wie viel Aufmerksamkeit da auf einmal kommt. Das muss man alles verkraften, da muss man auf dem Boden bleiben. Deshalb sollten alle anderen drumherum das Ganze entspannt sehen und einfach hart arbeiten, und das ist sowieso das Beste, was man machen kann.
Gut. So, ich sehe keine weiteren Fragen. Danke, Mörchen.
Vielen Dank für dein Verständnis.
Genau. Also herzlichen Dank, Dennis, für deine Zeit und wirklich diesen ausführlichen Antworten auf unseren Fragen und dein Aushalten. Es ist ja schon wirklich recht spät. Also danke für den Besuch. Wirklich hat sehr viel Spaß gemacht. Natürlich auch vielen Dank für alle Besucher heute, die hier so zahlreich erschienen sind. Hat uns sehr gefreut, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt, und wir hoffen, ihr hört uns dann noch weiter in der Zukunft. Wem müssen wir noch Danke sagen? Dem Fanprojekt natürlich, für die Räumlichkeiten, für die Möglichkeit, für die Organisation. Vielen Dank an den Marvin für die Technik. Und bitte? Nochmal Bier, den Ruben nochmal danken für das Bier. Das ist ein ganz wichtiges Thema.
Weißt du, alle organisieren und machen hier, und der Einzige, der beklatscht wird, ist der das Bier gebracht hat.
Genau. Ach, Möhrchen.
Aus der Akademie, unsere U19 hat heute zwar Testspiel, aber bei Werder Bremen 6-0 gewonnen.
Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. So, und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute. Dennis, nochmal vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht.
Schön, das freut uns.
Ja, auch schön.
Das haben bisher übrigens auch immer alle Gäste gesagt. Ich kann da immer nur erzählen, Markus Krösche wollte damals 15 Minuten zu Gast nur sein. Er hat gesagt, ja, eine Viertelstunde habe ich Zeit. Und am Ende waren es, glaube ich, 2:30 oder so. Steffen Baumgart war das ähnlich, ja.
Der saß auf seinem Sofa in Berlin.
Von mir auch nochmal.
Ja, da waren wir ja fast zu kurz, oder?
Steffen Baumgart hatten wir tatsächlich im Wohnzimmer, also zu Hause, wirklich im richtigen Zuhause, nicht in Paderborn, sondern in Berlin. Seine Tochter kam aus dem Urlaub, die Frau hat sie abgeholt. Er sollte eigentlich mit, hat dann aber gewartet, es war der Tisch schon gedeckt.
Hörte dann die Teller klappen.
Während der Aufnahme kam dann Familie Baumgart in die Wohnung rein. Hallo Papa. Also wir haben schon so ein paar Sachen miterlebt, deswegen auch von mir. Vielen Dank, dass du das mitgemacht hast. Sicherlich auch keine ganz gewöhnliche Anfrage für dich. Eine relativ neue Erfahrung, würde ich mal behaupten. Für uns auch. Wir wollten da mal einen anderen Bereich beleuchten beim SCP. Nicht immer nur die erste Mannschaft, sondern auch die vielen Menschen, die dahinter und darunter arbeiten. Danke dir.
Dankeschön.